Dankeschön, danke, vielen Dank. Danke, meine lieben Wähler, dass ihr mich wiedergewählt habt.
Es gibt ein kleines Problemchen.
Wieso? Was denn? Ich habe gewonnen.
Ja, es sind aber noch nicht alle Stimmen ausgezählt.
Aber der Wahltag ist vorbei und ich liege vorn.
Ja, aber in so einem in einem Industrieland wie bei uns, dauert es schon mal eine Woche, bis alle Briefwahlzettel halt angekommen sind.
Das ist mir doch egal. Ich liege aktuell vorne, also habe ich gewonnen. Alles andere ist Fake News und ich werde klagen.
Wogegen klagen?
Das überlege ich mir noch. Aber zu irgendetwas muss es doch gut sein, da ich das höchste Gericht manipuliert habe. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 24 auf meinen Ohren, aus dem, wie ich es auf dem Bild sehen kann, diesmal auch sonnigen Aachen tatsächlich sogar, Benedikt Stanitzek, Hallöchen.
Da muss ich gerade mal nachgucken, es ist gar nicht so sonnig draußen.
Aber es sieht hell aus auf jeden Fall.
Ja, hell ist es tatsächlich noch. Ja, und mit mir in der Bananenrepublik der Wissenschaftskommunikation, Sebastian Deutsch. Aus Essen.
Hola.
Auch beleuchtet wahrscheinlich.
Auch beleuchtet, ja.
Ja, du hörst dich bei den Intros öfters an wie Thomas Gottschalk, habe ich so das Gefühl.
Ja, wir hatten ja auch einmal das Wetten, das Intro.
Ja,
das,
aber seitdem das, irgendwie... Ja,
seitdem ich bin ich Thomas Gottschalk.
Ich habe dich immer irgendwie vor Augen, wie du in der Michael-Wendler-Gedächtnishalle in Halle an der Saale stehst. Und ja, fehlt noch die Eurovision-Musik da, ne? Gibt's sowas eigentlich noch?
Wollten die jetzt nicht nochmal eine, oder wurde das jetzt wegen Corona irgendwie abgelassen? Sollte doch nochmal irgendwie eine Sonderfolge Wetten, dass wir so kommen, oder?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das früher immer mit meinen Eltern
irgendwie
geguckt hat.
Irgendwie sogar aber. November oder so, meine ich. November, Dezember.
Ich fand das immer furchtbar langweilig. Das waren für mich immer die schlimmsten Samstagabende mit der Familie Wetten, das gucken. Das war immer so langatmig.
Ich fand das immer ganz lustig eigentlich.
Die Baggerwette war immer super. Aber wenn dann wieder irgendwas einen neuen Film vorgestellt haben. Ja, egal. Ja. Off-Track.
Was gibt's Neues bei dir?
Bei mir? Bei mir jetzt persönlich so erstmal nichts. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. In Novosibirsk ist eine Antonov A-124 über die Landebahn nach einer Notlandung hinausgeschossen.
Ja, habe ich mitbekommen.
Ja, ich hatte erst, als ich es gelesen habe, einen Schreck bekommen, weil ich gedacht habe, das wäre die schöne AN-224 gewesen. Davon gibt's ja nur eine, dieser Riesentransportflieger, der vorne so die Nase aufklappen kann, den die Sowjets irgendwann mal entwickelt haben, um damit Panzer durch die Gegend zu in großen Stückzahlen zu chauffieren und dann gemerkt haben, dass das Ding total unpraktisch ist. Weil man dann an jedem Kaff, wo du halt die Panzer landen willst, halt eine riesige Start- und Landebahn brauchst, um diesen Kübel da zu landen. Und deshalb, die A-124 ist quasi der kleine Bruder davon, von daher. Und davon gibt es momentan noch 28 aktive Stücke. Die sind bis 2004 gebaut worden, tatsächlich. Mit Sowjettechnik aus den 80ern.
Na, Prost Mahlzeit.
Das heißt, die Dinger sind jetzt so, gehen jetzt auf die 40 Jahre zu, die ersten.
Naja gut, aber wenn man bedenkt, die Boeing 747-300er, glaube ich, waren das, die sind ja auch so 80er, 90er. Ich meine, die wurden zwar nochmal überholt, aber das Grundgerüst sozusagen ist immer noch von damals. Die wurden irgendwann mal digitalisiert halt und auf die aktuelle Radartechnik umgebaut, damit die auch weiterhin kommunizieren können und so. Aber prinzipiell sind die Flieger auch alle alt eigentlich.
Ich weiß nicht, wir sind doch, als wir zusammen nach L.A. geflogen sind, da sind wir doch auch mit so einer alten 747-200 Combine von KLM geflogen. Das Ding war auch total klapprig und laut.
Ja, aber so fliegen doch.
Hast du auf der Tragfläche, weiß ich, bei mir, als ich rausgeguckt habe, ich immer so die ganze Zeit auf den Flügel geguckt, auf einen so einen Patch. Da hatten sie irgendwie so ein Verstärkungsblech auf die Tragfläche oben drauf genietet. Und da waren aber nicht alle Nieten irgendwie fest. Das heißt, sobald sich der Flügel beim Auftrieb so nach oben gebogen hat, hat dieser Patch sich so sehnenförmig einfach abgebogen, weil der halt nicht der Form gefolgt ist. Ja, das dachte ich mir auch. Aber das war eigentlich gar nicht das Schlimmste, was mir je beim Fliegen passiert ist. Als ich aus Peking zurückgeflogen bin, hat tatsächlich ein Triebwerk einmal so bei einem, es war A340, also auch vierstrahlig, und rechts das äußere Triebwerk, also Moment, die sind von, dann war es sogar nur die Nummer 1, die sind von rechts nach links, 1, 2, 3, 4, hat dann einmal Pöff gemacht und dann kam so eine schwarze Rauchwolke drauf. Ja, und dann hast du tatsächlich gehört, wie er Schub weggenommen hat auf dem einen Triebwerk, aber ist ganz normal weitergeflogen. Hat er noch drei andere. Und als wir halt gelandet waren in Düsseldorf wieder, kam auch direkt so eine Wartungscrew und hat das Ding quasi so
eingezäunt.
Und eingezäunt. Da hat er so, ah, okay. Ja, das, nee, Moment, das war Kopenhagen. Wir sind über Kopenhagen geflogen. Ja, aber auf jeden Fall, diese Antonov, die steht da jetzt halt, und weil ihnen ein Triebwerk quasi beim Start explodiert ist, also das, da passt das wirklich, da ist nicht mehr viel von übrig. Es sieht halt so aus, als wären die Turbofans, also wer hätte sich eine Schaufel gelöst und dann einmal so schön auseinandergesplättert. Und dann sind sie halt umgekehrt und sind notgelandet. Was noch ungeklärte Ursache dann halt wahrscheinlich, weil sie zu schnell waren einfach, wenn du so schnell wieder runter gehst, dann über die Landebahn hinausgeschossen. Und dann sieht man richtig so schön da, wo die Tragflächen oben, weil das ja als Frachtflugzeug als Topdecker designt. Ich glaube, hatten wir da nicht sogar schon mal im Podcast drüber gesprochen, wo man das macht bei Transportflugzeugen? Nee. Ah, ist egal. Und dann sieht man auch schön, dass da halt plastische Verformungen stattgefunden haben, weil das Ding wahrscheinlich zu stark auf den Boden aufgeschlagen ist.
Ja, einmal so flipp nach unten
aufgeknickt. Genau. Ja, sieht so ein bisschen aus. Also das wird jetzt wahrscheinlich, jetzt wird es wahrscheinlich nur noch 27 aktive Antonovs A124 geben. Ich denke mal nicht,
dass sie die wieder hergeben. Muckelspucke und rollenweise Klebeband.
Ja, ich glaube nämlich nicht, dass sie die nochmal wieder zusammen, aber bei der Sowjettechnik weiß man ja nie. Ja. Und natürlich noch der große Elefant im Raum.
Der große Elefant im Raum.
Die US-Wahl. Ich habe keine Ahnung,
wovon du sprichst.
Ja, die US-Wahl. Ich glaube, da sollten wir jetzt auch nicht allzu viel wieder. Das ist, glaube ich, auch zu Genüge alles diskutiert worden. Aber wir kommen nicht drum herum.
Also zur Persona Trump möchte ich eh nichts sagen. Ich denke mal, da hat eh jeder seine eigene Meinung zu.
Und wir haben uns auch positioniert.
Genau, und im Zweifelsfall keine gute.
Wow.
Und aber also was ich eigentlich so hauptsächlich so wirklich erschütternd fand, waren, wie das da abläuft mit den Auszählungen, ne? Wenn ich bedenke, bei uns hast du ja irgendwie, wenn um 18 Uhr die Wahllokale zumachen, da hast du ja um 7 oder 8 Uhr abends, da hast du ja die ersten Hochrechnungen, dann irgendwann so gegen 10 Uhr abends oder so, sind die Zahlen ja mehr oder weniger schon so, wie sie am Ende sind. Das tut sich vielleicht nochmal so im 0,%-Bereich was.
Das,
aber,
das ja, ich wollte dich ins Wort fahren.
Ja, erzähl.
Also das große Problem ist das, was wir haben, ist ja, wie das Wahlrecht da läuft. Das Problem ist, bei uns weiß man ja immer genau, wie viele Wahlberechtigte es gibt. Das heißt, du weißt auch immer, wie viele Stimmen es gibt. Und deshalb kannst du das relativ schnell ja dann extrapolieren. Das Problem ist, dass du den Wissen zu den in den USA, bis sie alles nicht ausgezählt haben, nie wie viele Stimmen abgegeben worden sind. Weil du, die musst dich ja zwar vorher immer registrieren und sowas, aber da kann halt eigentlich jeder Dödel mit seinem Waffenschein quasi aufschlagen und sagen, hier, ich darf wählen, ich habe eine Waffe. Und gerade das mit der Briefwahl, wenn du hörst, dass da dann, wenn sie Staaten wie in Pennsylvania, so, ja, für uns ist das alles Neuland, wir müssen, die machen das erste Mal jetzt Briefwahl. Und dann denkst du auch noch so, oh, wie ist diese Nation eigentlich 200 Jahre jetzt demokratisch unterwegs, ohne jemals.
Ja, oder auch die Tatsache, ich glaube, es war sogar auch Pennsylvania, wo die dann gesagt haben, so, ja, wir nehmen bis zum, was war es, irgendwie 12.11. noch Briefwahlzettel an, die einen Poststempel vom 3. November haben. Da denke ich mir so, wenn das Ding einen Poststempel vom 3. November hat, das bedeutet ja, die Post hatte am 3. November schon diesen blöden Brief. Wie kriegen sie es in einem Staat wie Pennsylvania nicht hin, den zumindest, sag ich mal, innerhalb von einem Tag ins zugehörige Wahlbüro zu bringen. Ich meine, in Alaska, wo du ja wirklich zum Teil irgendwie ein Dorf hast, wo du nur mit einem Kanu oder einem Wasserflugzeug hinkommst, da lasse ich mir das ja noch einreden. Aber, hallo?
Na ja gut, Pennsylvania ist auch der Staat der Amish, ne?
Ja, aber selbst zu Fuß hast du das Ding schneller dahin gebracht.
Ja.
Das ist ja echt hanebüchen.
Ich glaube, sagen wir mal so, es wurde Optimierungspotenzial beim Wahlablauf festgestellt.
Ich kann jetzt schon sagen, dass sich nichts ändern wird.
Ja, natürlich nicht, weil logischerweise es müsste der, den dieses Wahlsystem hervorbringt, das Wahlsystem ändern. Und das macht ja keiner, weil er ja, also es kann ja nicht falsch sein, wenn man dadurch gewählt wurde, egal wie.
Aber ein absolutes Armutszeugnis ist und sowas schimpft sich Weltmacht.
Ja, ist ein bisschen peinlich, wenn man sich absolut vorstellt, wenn die mit ihrem Militär auch so umgehen.
Ja. Und ich meine ja auch, also jetzt, wie gesagt, du hast schon recht mit dem, was du gesagt hast, dass die eben das schlechter extrapolieren können als bei uns, weil du halt nie hundertprozentig weißt, wie viele denn dann gewählt haben. Aber es war ja auch in den ganzen, also in den ganzen Staaten, die dann noch ausstehend waren zu großen Zahlen, wo dann ja die Briefe und so eigentlich schon da waren, dass die dann am Tag irgendwie immer nur so 1000 neue Stimmen ausgezählt haben. Da denke ich mir so, das kann doch nicht so lange dauern.
Was ich nicht verstanden habe, ist, die hatten ja auch viele von diesen Early Votes und sowas, die waren ja vorher schon da, aber die lagen alle unausgezählt halt da rum und wurden dann erst nach Schließung der Wahllokale ausgezählt. Wieso kann man das nicht schon vorher machen?
Ja, das ist ja von Staat zu Staat unterschiedlich. Das war ja zum Beispiel nur in Pennsylvania so.
Ja, okay.
Oder also ich weiß nicht, ob nur in Pennsylvania, aber zum Beispiel also in Arizona Staaten, und Nevada, ankommt. Da wo der Biden ja auch relativ früh dann schon vor war, die haben im Prinzip ja mit der Auszählung von den normalen Stimmen auch parallel mit der Auszählung von den Early Votes da angefangen. Ja. Gut, hängen wir uns nicht zu sehr
nicht an unser
dem,
Bier.
Genau, hängen wir uns nicht zu sehr an dem ganzen
Bei uns kommt der Spürkiss dann nächstes Jahr.
Genau, aber bei uns wird es glatter laufen. Ja, nee.
Ja, also der Wahl, nur wen wählt man dann jetzt, ne?
Ja, gut, das ist eine andere Frage.
Wir können nicht zu Trump wählen. Genau, zu Armin Laschet habe ich ja meine eigene persönliche Meinung als RWTH-Alumnus. Tja. Wer den Insider nicht versteht, googelt einfach mal bitte Armin Laschet RWTH.
ja. Also, genug zur US-Wahl. Das nächste Big News, sage ich mal, seit unserer letzten Aufnahme war, wir haben einen Impfstoff.
Ja, aber den haben wir ja jetzt erst bekommen, damit Trump das nicht seinen Erfolg jetzt nicht feiern konnte. Auf. Der hat den nämlich eigenhändig entwickelt. Der hat nämlich eigentlich, deshalb hat er auch keine Zeit für einen Wahlkampf, hier in Mainz in den Reagenzgläsern rumgerührt.
Gott sei Dank nicht, sonst wäre es nie was geworden.
Who knows?
Ich.
Bold Statement.
Genau. Ja, also wie gesagt, wir haben den ersten, sage ich mal, vernünftigen Impfstoff von BioNTech und Pfizer zusammen ja entwickelt.
Vernünftig getestet.
Ja, vernünftig getestet, gut.
Herr Putin schwört auch auf seinen Sputnik.
Das stimmt. Ja, und jetzt sind sie ja dabei, das Ganze zuzulassen und wollen dann jetzt ja auch noch eventuell, je nachdem, wie es sich zeitlich ausgeht, im Dezember anfangen mit Impfen. Wobei ich eher glaube, dass es eher Januar wird, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass sie es noch alles schnell genug aufgezogen kriegen.
Ich habe im Dezember eh kein Zeichen.
Was ich ganz interessant fand, muss ich sagen, irgendwelche Nachrichten waren. Ich glaube, irgendwie ProSieben-Nachrichten oder so. Jetzt nichts super, sag ich mal, fundiertes oder gut recherchiertes. Aber ich fand es trotzdem interessant, dass da die Leute, die sie befragt haben, dass da besonders junge Leute, also sage ich mal in unserem Alter oder jünger, Impfgegner sozusagen waren und gesagt haben, so nö, ich lass mich erstmal nicht impfen. Und eher die älteren Leute gesagt haben, so ja, ich werde mich denke ich schon impfen lassen.
Tatsächlich ist das auch, was ich so mitbekommen habe. Darüber haben wir bei uns am Institut halt auch ein bisschen gequatscht. Und was mir da persönlich aufgefallen ist, weil ich dann auch so rumgefragt habe, weil ich mich tatsächlich belastbare Zahlen gefunden habe, die nicht von ProSieben kommen, und habe dann einfach mal rumgefragt, wie das aussieht, um mal die Zahlen zu validieren. Mhm. Und da ist mir nämlich das Gleiche aufgefallen. Gerade so die Leute in unserer Generation, die etwas älteren, die haben alle gesagt, so ohne darüber länger nachzudenken, so, ja, ich lasse mich auch gegen Grippe impfen, natürlich, so schnell wie es geht. Sobald die mir eine Impfung anbieten, ja. Das heißt, wenn das jetzt auch von dieser Priorisierung dann her passt, nehme ich die Impfung. Und bei unserer Generation fing das also an, war nicht direkt jetzt am Anfang. Dann ist mir aufgefallen, oder dann habe ich nochmal nachgefragt, die meisten denken, dass der nicht ausreichend getestet ist. Und dann musst du die Leute darauf hinweisen, wenn bei uns ein Zulassungsprozess für ein Medikament durch ist, ist der ausreichend getestet. Und wenn, sobald du das sagst, ja, dann lasse ich mich natürlich auch impfen. Ja. Aber irgendwie ist bei den Leuten nicht jetzt drin, wenn jetzt heißt, es gibt jetzt einen Impfstoff, dass der ja auch getestet ist.
Naja.
Und das anscheinend ist das bei der Generation unserer Eltern immer noch was anderes, weil bei denen das irgendwie so drin ist, so nach dem Motto, bei der Kontergan-Generation. Ja. Ja. Aber dann, deshalb glaube ich tatsächlich, also da sind wir auch in der Verantwortung, weil anscheinend können wir uns da nicht aus der, also ist unsere Generation die Schwurbeltreiber-Generation.
Ja, ich befürchte es auch so ein bisschen. Und wir sind ja eigentlich auch die Generation, die jetzt, muss man ja eigentlich mehr oder weniger so sagen, dafür gesorgt haben, dass dieser Lockdown wieder gekommen ist. Weil ja super viele Partys gemacht haben und alles Mögliche.
Gut, ich habe keine Party gemacht.
Ich auch nicht. Aber wie gesagt, du kennst ja auch die Bilder aus den Nachrichten, wo die da irgendwie eng geknubbelt abends irgendwo am Rhein saßen oder sonst irgendwo. Und mir auch gedacht hat, also hör mal, ich glaube, mein Schwein pfeift.
Ich glaube, wir haben ein massives Problem mit tatsächlich... Ich weiß nicht, ob ich... Wissenschaftskommunikation. Ich habe tatsächlich jetzt nochmal ein Modul gesehen, was so... Also das unsere Uni bietet das generell für alle Universitätsbeteiligten an. Das heißt Integrität in der Wissenschaft. Da geht es halt zum einen um so Kram wie... wie spreche ich korrekt und divers alle Leute an, wo du so denkst, so, ich studiere Maschinenbau. Also, wenn man schon sagt, liebe Studierenden, dann ist das schon sehr divers, weil wir 12% Frauen haben. Und die Frauen, die ich, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben da sich auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Das lasse ich jetzt einfach so stehen. Da kann man eine Meinung haben, es ist gut, dass man darüber das Gespräch führt. Ja. Da muss man auch die Diskussion drüber suchen. Aber den eigentlichen Punkt an dieser Integrität in der Wissenschaft fand ich, dass... jeder, der wissenschaftlich arbeitet, eine Verantwortung hat, die Wissenschaft nicht in Misskredit zu bringen. Und es ist halt gerade in Zeiten von YouTube, es ist halt immer schwierig, weil da holzen halt Leute immer Behauptungen raus und für den Otto-Normal-Medienkonsumenten sieht es immer aus, dass Wissenschaftler sich immer grundsätzlich gegeneinander widersprechen, obwohl es ein wissenschaftlicher Diskurs ist.
Ja.
Und da muss man sich drüber klar sein und da muss man dran arbeiten.
Ja,
und
dass
es eigentlich die größte Stärke ist der Wissenschaft, dass man nicht, dass nicht eine gefestigte Meinung ist und alle rennen der hinterher.
Ja. Ja, man muss ja auch sagen, es ist ja auch, ich meine, es ist halt einfach ein Ding der Sache. Es ist ja auch viel, viel einfach irgendeinen Quatsch zu labern und als Fakt, einfach als Aussage sozusagen hinzustellen, als fundiert eine Aussage zu begründen. Es ist ja viel einfacher, irgendeinen Schwurbel gesät, als wirklich valide Ergebnisse präsentiert.
Ja, gerade jetzt, also ich verstehe, also die Zahlen, der ARD Deutschland-Trend hat halt eine Umfrage gemacht und 71% der Deutschen würden sich impfen lassen, würden sich sofort impfen lassen und 29% nein. Und dann denke ich mir, Leute, ihr jammert rum wegen den Corona-Maßnahmen, weil das ist das Lustige. Die Corona, haben sie mich dann auch gefragt, wie stehen sie zu den Corona-Maßnahmen? Dann sagen 72%, das ist angemessen und 26%, das geht zu weit. Jetzt guckt mal auf diese Zahlen. Das ist halt quasi deckungsgleich. Aber ernsthaft, wenn wir aus dieser Scheiße raus wollen und irgendwann mal wieder zu einem normalen, in Anführungsstrichen, Status quo zurück wollen, dann werden wir da drum nicht rumkommen, weil die Menschen sind dumm und werden immer quasi dann sich irgendwie zu Horden zusammenrotten. Also kommen wir um irgendwas Medizinisches nicht rum und dann zu sagen, so ja, ich möchte keinen Corona-Lockdown haben, ich möchte mich aber auch nicht impfen lassen. Er ist halt...
Ja, das ist eine schlechte Kombination.
Ja, dann kommt es nämlich wieder auf diese Globuli-Diskussion. Die hatten wir nämlich am Institut auch. Und dann denke ich mir so, oh, du arbeitest nur mit intelligenten Menschen. Ne? Und dann sagen die, mir haben Bachblüten-Globulis immer geholfen. Ja, nur nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und das musst du dann auch immer erklären, was du damit meinst. Dass ich da nicht dann über sie herziehe oder sowas. Aber dass die Leute auch anerkennen müssen, dass es ein medizinisches Phänomen ist, der Placebo-Effekt.
Ja.
Das heißt, er kann dir helfen, aber es liegt nicht an der magischen Wirkung von Bachblüten.
Zumindest nicht in der Konzentration von Globuli, sagen wir so.
Ja. Ist mir dann auch jemand zur ja, weil dann darfst du auch nicht verschiedene Präparate mit, dann, weil sonst canceln die Wirkungen sich aus. Mhm, ja, genau. Ja, egal, das wird jetzt gerade wieder deprimierend.
Aber, die Globulis haben alle auch einen spezifischen Spin. Ach, links drehen und rechts drehen.
Alle spinnen die.
Ja, und umgekehrte Aber Spins ja. lösen sich auf, kennt man doch aus der Teilchenphysik.
Kennt man? Ich habe keine Ahnung von Teilchenphysik. Und deshalb lasse ich mich da auch ganz raus, weil das ist ein Teilchenphysik, ist mir
suspekt. Aber zurück zum eigentlichen Impfstoffgedöns, sage ich mal. Weil ich habe mir dann überlegt gehabt, so, okay, abgesehen mal von der ganzen Frage Impfstoff, wie viele würden sich überhaupt impfen lassen und wie ist das überhaupt mit der zur Verfügungstellung von dem Impfstoff, das auch, sage ich mal, immer ausreichend vorhanden ist. Wie ist das denn überhaupt mit den geplanten Impfzentren und so? Wie könnte man das strukturieren und was würde das dann letztendlich, sage ich mal, bedeuten für den zeitlichen Verlauf vom Impfen? Weil ich meine, ja, wir haben jetzt ja den Impfstoff, aber um Herdenimmunität zu kriegen, gibt es ja immer so die magische Grenze, sage ich mal, von ungefähr 60%, die immun sein müssen, um eine halbwegs effiziente Herdenimmunität zu kriegen. Was wolltest du fragen?
Ist die bei allen Krankheiten gleich?
Mehr oder weniger.
Echt? Weil es ist ja schon, weil wenn du so eine Grippe ist ja quasi nach dem Motto einmal schief angeguckt, angestreckt und jetzt gerade Corona ist ja dann doch ein bisschen schwieriger. Da hattest du ja auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, gut,
ich meine, die Herdenimmunität ist davon aber unabhängig.
Ja, also du gehst halt davon aus, dass die, sag ich mal, ein hohes infektiöses Potenzial haben, genauso gleichmäßig verteilt sind wie die mit einem niedrigen. Und letztendlich ist es ja, das Prinzip der Herdenimmunität ist ja, dass du im Prinzip mit einem Immun oder Geimpften halt die Übertragungskette blockst und die dann da einfach halt stehen bleibt. Und das ändert dann ja, also das wird ja auch nicht verändert dadurch, dass manche Leute, wenn sie erkrankt sind, theoretisch mehr Leute anstecken. Also natürlich, du könntest, wenn du selektiert hauptsächlich erstmal die mit hohem infektiösen Potenzial impfen würdest, dann würdest du mit Sicherheit die Grenze ein bisschen nach unten gedrückt kriegen. Aber das ist halt auch was, das weißt du vorher nicht. Deswegen.
Okay.
Ja.
Ich gebe mich damit zufrieden. Ich habe da keine Ahnung.
Du gibst dich damit zufrieden.
Aber die Frage hat sich mir nämlich immer mal gestellt, weil so rein aus laienhaftem darüber nachdenken, hätte ich jetzt nämlich gesagt, dass die Herdenimmunität bei infektiöseren Geschichten, also der Anteil höher liegen muss als bei niedrigeren, wenn man quasi auf die gleiche Anzahl von Erkrankten quasi kommen möchte.
Ja, weiß ich gar nicht, ob es dazu wirklich schon Studien gab oder gibt.
Ja, das hat sich sicherlich irgendwann mal angeguckt.
Ja.
Aber die Frage ist halt auch für sowas wie, wenn du halt sowas wie einen normalen Schnupfen hast, der halt eigentlich sehr wenig letal ist, sagen wir mal so.
Außer bei Männern.
Dann lohnt sich das halt auch nicht, dann zu sagen, ja, um den zu verhindern, müssten wir eine Herdenimmunität von 98% haben, aber es ist halt auch nicht rentabel oder sagen wir mal nicht wünschenswert, weil,
zumal du da ja auch im Prinzip ein und dieselbe oder, sag ich mal, sehr identische Klinik hast, zum Teil bedingt durch unterschiedliche Viren, von daher geht das ja noch weniger, sag ich mal.
Ja, okay.
Ja, und also ich habe mir dann eben erstmal so ein Konstrukt überlegt, sag ich mal, wie man das Ganze aufbauen könnte. Wie, sag ich mal, realistisch oder unrealistisch das ist, da komme ich gleich zu, weil ein oder zwei Tage, nachdem ich mir das hier so ausgerechnet hatte, gab es auch irgendwie, ich weiß nicht, ein Positionspapier oder eine Pressemitteilung halt vom Gesundheitsministerium, wie die sich das ungefähr vorstellen. Und das ist etwas anders, aber vom Grundprinzip her ähnlich wie meine Berechnung. Und zwar hatte ich mir jetzt einfach mal überlegt gehabt, angenommen, der Arzt oder die Person, die die Impfung durchführt, nimmt sich ein bisschen Zeit für den Patienten. Und ich habe einfach mal davon angenommen.
Was?
Ja, also ich denke tatsächlich, meint es sehr, sehr konservativ geschätzt oder gerechnet. Und habe damit gerechnet, dass ein Arzt oder wie gesagt eine Krankenschwester, die eben die Impfung durchführt, 10 Minuten pro Patient braucht. So mit Patient, sag ich mal, reinholen, desinfizieren, kurz sagen, bla bla, hier ist Impfstoff, kann Nebenwirkungen haben und pipapo, Impfung reinhauen, Pflästerchen drauf, wieder rausschicken, alles sauber machen und dann der Nächste.
So, da habe ich immer Gummibärchen noch bekommen.
Ja, es sind harte Zeiten, da gibt es keine Gummibärchen. Genau. Also komme ich dann, wenn ein Arzt 6 Impfungen pro Stunde schafft, sind das 48 Impfungen am Tag, also an einem normalen Arbeitstag.
Das ist halt gar nicht mal so viel, ne?
Genau, das macht dann 240 pro Woche. Jetzt habe ich einfach mal überlegt gehabt, okay, sagen wir mal, die Impfzentren, die ich mir ausgedacht habe, sind eher klein, aber dafür etwas besser verteilt, sage ich mal. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass ein Impfzentrum 10 Ärzte hat. Das bedeutet 2400 Impfungen pro Woche.
Oh, heilige Scheiße.
Und dann habe ich jetzt mir überlegt, okay, wie könnte man ungefähr, sage ich mal, festlegen, wo man so ein Impfzentrum macht? Weil ich meine, es macht ja keinen Sinn, ein Impfzentrum irgendwo aus Plattland zu machen, wo eh keiner ist. Da kann das entweder dann der Hausarzt machen oder die Patienten müssen halt irgendwie ein Stückchen fahren, um sich impfen zu lassen. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass alle Städte mit einer Einwohnerzahl von größer als 100.000 Einwohner ein Impfzentrum bekommen und dann nochmal sozusagen steigend mit der Einwohnerzahl pro zusätzliche 100.000 Einwohner noch ein Impfzentrum dazu.
Mhm.
Sodass du dann zum Beispiel in Berlin, ich glaube, die haben 3,6 Millionen Einwohner, halt 36 Impfzentren theoretisch hättest. Ich meine, ist jetzt ja dann egal, ob du sagst, wir machen wirklich 36 oder man schmeißt halt irgendwie ein paar zusammen und macht auch größere. Es kommt dann letztendlich auch selbe raus.
Und in der Großstadt ist es wahrscheinlich tauglicher, als wenn du jetzt zum Beispiel im Ruhrgebiet so eine größere Fläche halt abdecken musst. Dann würden ja mehrere kleinere mehr Sinn machen.
Genau. Und wir haben in Deutschland haben wir 80 Städte mit über 100.000 Einwohnern, nach Daten von 2018, glaube ich. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass sich dann nicht mehr so viel dran geändert hat. Und wenn man dann, wie gesagt, das noch mit einbezieht, dass eben dann pro 100.000 mehr immer noch was dazu kam, kommt man insgesamt auf 235 Zentren.
Mhm.
Das ist insofern schon mal spannend, weil 235 Zentren würde ja auch bedeuten, dass man 2350 Ärzte erstmal braucht, die nichts anderes machen, als vollberuflich da impfen.
Ja, do your oder, job.
Genau, oder eben zumindest anderes medizinisches Personal, was das Ganze dann übernimmt. Und in den 235 Zentren, die dann eben 2400 Impfungen pro Zentrum pro Woche schaffen, hat man insgesamt dann deutschlandweit 564.000 Impfungen pro Woche mit diesen Zentren. Wenn man jetzt davon ausgeht, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner, das ist ja in echt so ein bisschen mehr, man braucht eine Impfquote von 60% für die Herdenimmunität, rechnet dann noch rein, dass ja laut den aktuellen Angaben du eine Impfversagerquote von ungefähr 10% hast, brauchst du, um eben diese Herdenimmunität zu erreichen, 52,8 Millionen Menschen, die einen wirksamen Impftiter haben. Mit der Impfstruktur, sage ich mal, die ich da aufgezeigt habe, bräuchtest du insgesamt 1 Jahr und 10 Monate, um auf diese 52,8 Millionen Menschen zu kommen. Das bedeutet, uns werden wahrscheinlich die Masken noch ein Weilchen trotz Impfstoff erhalten bleiben.
Jo, ich komme für Aachen auch auf fast 2 Jahre.
Ja, und das ist halt, also wie gesagt, ich glaube, das war sehr konservativ geschätzt, aber selbst wenn du, sag ich mal, die Anzahl an Patienten, die ein Arzt schafft, verdoppelt, wäre es ja immer noch bei 3/4 Jahr. Ist ja auch immer noch relativ lang, sag ich mal. Ich meine, man muss eh abwarten, wie die Impfbereitschaft überhaupt ist, ob wirklich auch, wie du da aus deinen Daten hattest, 70% bereit wären, sich impfen zu lassen, wenn auch, sag ich mal, die breite Bevölkerung durchgeimpft werden soll. Wenn eh nur 30% sich impfen lassen, dann ist es eh hinfällig,
die Rechnung. 71%. Ja, aber wenn du sagst, Herdenimmunität hättest du schon bei 60, wäre ja safe.
Ja, ja, wie gesagt, wenn die Daten, die du da hast, auf die Komplettbevölkerung so anwendbar sind, dann
ja, das ist halt ein Durchschnitt. Die Frage ist halt auch, ob sie, also wo die welche Leute befragt haben. Es kann ja auch immer quasi, wenn sie sagen, in Großstädten sind die Leute eher dafür und auf dem Land eher nicht, dann hast du halt quasi, dann dreht sich dein Infektionsgeschehen halt um und du hast halt quasi Seuchenherde auf dem Land und die Stadt ist halt durchgeimpft.
Ja, und das bringt dir halt dann. Und es ist auch immer noch mal was anderes, eine Aussage zu treffen bei so einer Umfrage und es tatsächlich auch zu machen. Das ist ja auch so.
Gut, also, ja, aber eine Impfung ist jetzt ja, also, die Hürde ist ja relativ niedrig eigentlich. Weil du musst ja nichts tun, außer zum Arzt zu gehen.
Ja. Naja, aber wie gesagt, und in diesem Positionspapier oder Pressemitteilung da vom Gesundheitsministerium sind sie, also haben die Zentren halt einfach was größer gemacht, weil die davon ausgegangen sind, dass man dort pro Tag irgendwie 3.000 bis 4.000 Leute impfen könnte und allerdings auch damit gerechnet, dass man um die 100 Ärzte bzw. medizinisches Personal dann da bräuchte. Also die haben meine Sachen einfach nur etwas gestrafft und ein einzelnes Zentrum größer gemacht. Wie viele Zentren sie letztendlich planen, stand da jetzt nicht explizit drin, glaube ich, oder ich habe es zumindest überlesen. Und deswegen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich meine, es bleibt ja auch spannend, weil das Zeug ja bei minus 70 Grad gelagert werden muss. Das wird eh auch nochmal eine Aufgabe, das logistisch entsprechend zu verteilen an die ganzen Impfzentren.
Hä, das kann Linde dann mit einem flüssigen Stickstoff im gleichen Zug ausfahren.
Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, also wir werden sehen, wie schnell uns das wirkliche Erfolge bringt. Aber ich denke mal, das erste halbe Jahr von 2021 werden zu 100% auch noch weiterhin mit Masken rumlaufen müssen. Wo und wie ausgeprägt, das ist halt dann abhängig davon, wie die aktuellen Infektionszahlen sind.
Hast du gerade wieder eine Prognose getroffen?
Ja. Diesmal eine pessimistische.
In der Hoffnung, dass du mal nicht daneben liegst.
Genau, so sieht's aus.
Oh Gott. Ja.
So, genug gesabbelt. Was hast du Schönes mitgebracht?
Wow, ich fand das jetzt gerade eigentlich tatsächlich sehr informativ. Aber ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass es dass 2021 werden wir uns quasi erstmal noch auf gleiche Umstände wie jetzt dieses Jahr einstellen müssen.
Ja, das denke ich eben.
Also wahrscheinlich auch eher wie jetzt im zweiten Halbjahr. Aber ich sehe da auch nicht, dass sich jetzt so schnell was dran ändert. Ja, als Themen, ich habe mir ein Thema ausgesucht und es I Believe I Can Fly genannt.
Klingt vielversprechend.
Und dann habe ich quasi einen Nachtrag aus der letzten Sendung. Da haben wir ja quasi über den Space-Kugelschreiber gesprochen. Und du hattest dann mit Filzstiften angefangen. Und dann haben wir gesagt, ja, funktionieren die da überhaupt? Und warum haben sie sowas nicht genommen? Da habe ich ein bisschen zu recherchiert und bin tatsächlich zu ein paar sehr interessanten Erkenntnissen gekommen. Oder habe ein paar sehr interessante Erkenntnisse gefunden, ja. Mhm. Und will die hier nur mal ein bisschen aufbereiten. Und deshalb, alle, die daran teilnehmen möchten, also du auch dann.
Ich habe keine Wahl, unsere Zuhörer haben eine Wahl.
Brauchen für meine Themen in Gesamtheit drei Stück Papier. Wie groß ist eigentlich egal, aber so DIN A4 taugt schon. Und ein Glas Wasser. Und dann gibt es heute ein bisschen
was zum Anfassen. Tut meine Tastatur jetzt schon leid.
Du musst das Glas ja nicht umkippen.
Mal gucken, ob ich das schaffe. Ja gut, ach genau, und du hast noch unseren humoristischen Abschluss dabei, sehe ich.
Ja, das ist immer im Wechsel. Wow, ne?
Immer im Wechsel. Ja, ja. Trotzdem. Und ich habe dabei als Themen, beziehungsweise einmal als Paper, habe ich so schön genannt, Ninja-Darm.
Ja, das hört sich, ja, ich bin gespannt.
Da hab ich dir auch schon ein Bild geschickt, das kannst du dir nachher noch angucken und unsere Zuhörer können das dann über die Shownotes sich im Paper angucken. Da gibt es auch noch viel, viel mehr Bilder als nur das eine, was ich dir geschickt habe.
Du
hast
momentan sehr viele Darmthemen. Das letzte Mal hattest du auch Darmthema.
Ja, nur das letzte Mal davor ja nicht.
Ja, es häuft sich.
Oh Gott, Füße hoch, der kommt flach. Und dann habe ich noch als die von mir neu eingeführte Kategorie Causa Obscura tödliches Papier.
Ja, das kenne ich. Jeder, der sich mal ein Papier geschnitten hat, weiß das.
Nie auf eine andere Art und Weise tödlich.
Ach so. Ja. Ja gut, wenn ich das verschlucke, so ein Knubbel, ist das auch nicht gesund.
Das stimmt. Ja, dann Spread your wings und fly mit fly uns away.
Oh Gott, ich hatte bis jetzt auch schon immer die ganze Zeit so einen Ohrwurm. Ja, das hat es jetzt nicht besser gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, und zwar brauchen wir jetzt für I Believe I Can Fly zwei von den DIN A4 Blättern.
Ich dachte, das wäre nur für die Hausaufgabe gewesen. Ja?
Nee, das ist ein bisschen geteilt. Das sind zwei Themen, mit denen man tatsächlich was ausprobieren kann. Und zwar habe ich mir ein Thema aus dem letzten Jahrtausend ausgesucht, tatsächlich. Und zwar geht es um Le Mans 99. Also um das Langstreckenrennen in Le Mans, die 24 Stunden. Und damals ist da der Mercedes-Konzern mitgefahren. Also damals noch Daimler-Chrysler.
Mhm.
Nicht die erfolgreichste Beziehung in der Automobilwelt, aber aus anderen Gründen. Aber die haben damals, wollten die auch mitmischen und haben den CLR gebastelt, ein Le Mans Prototypen. Ja gut, es ist halt Motorsport, yeah. Dann ist es im gewissen Sinne immer basteln. Und wie das halt so immer ist, wollte man da halt das Reglement besonders weit dehnen, weil das ist das Grundprinzip des Motorsports. Ja. Du suchst Ingenieure aus, die eine sehr flexible Herangehensweise an Regeln haben. weil du suchst halt in einem Reglement nie die, also du suchst, guckst in das Reglement
nicht rein. Du guckst nicht an, was du darfst, sondern was du nicht darfst.
Was du nicht darfst.
Ja, oder so.
Weil du willst, die Regeln brechen willst du ja eigentlich auch nicht.
Nee,
aber stimmt. Es gibt ja immer so Grauzonen und die willst du finden und da deinen Profit rausziehen. Und das haben sie gedacht, hätten sie gefunden. ging es da um einen sogenannten, also man nennt das dann Exploit, also quasi eine Grauzone, die du gefunden hast. Und den haben sie da beim Thema Bodenabstand gefunden. Weil, wie jeder weiß, ich glaube, da hatten wir sogar schon mal drüber gesprochen, über das Thema Ground Effect haben wir nämlich schon mal gesprochen.
Ja, genau, als erstes hatte das damals ja in der Form 1 der Lotus, glaube ich, war das, oder? Die das als erstes hatte mit diesen Skirts so an der Seite, um da die Luft drunter zu fangen.
Ja, das durfte man da laut Reglement auch nicht.
Mhm.
Und eigentlich willst du, was wir da auch schon gemacht haben bei dem Thema Ground Effect, möglichst nah am Boden sitzen, weil je kleiner der Spalt zwischen Boden und Unterseite des Autos ist, desto größer wird der Anpressdruck. Und dafür brauchst du jetzt nämlich die zwei Blätter. Die kannst du einmal so parallel zueinander dir vor den Mund halten und dazwischen pusten einfach nur. Und dann nimmst du die immer weiter aneinander. Und dann wirst du, normalerweise wäre jetzt ja deine...
berühren die sich.
Deine Erwartung wäre jetzt, wenn du dazwischen pustest, dass die dann auseinandergepustet werden. Weil die Luft muss ja irgendwo hin. Was du jetzt aber... mach einfach mal. Du musst ein bisschen näher noch aneinander gehen.
Das Problem ist auch, dass ich die, um sie gerade halten zu können, halt so leicht knicke. Dadurch haben die halt in sich...
Halt die mal waagerecht.
Ich versuche
die können ja auch aneinander legen. Die können ja auch... Nee, halt die mal waagerecht.
Ja, warte, so, wenn ich sie so hänge, dann müsste ja gehen eigentlich.
Ja. Es sieht wirklich ulkig aus gerade hier, was Herr Deutsch da veranstaltet. Aber ich glaube,
ja, jetzt sieht man es nämlich ganz gut. So ein leichtes Klatschen, sage ich mal. Also immer, wenn man anfängt leicht zu pusten, dann nähern sich die Blätter wieder an.
Da wir ja auditiv unterwegs sind, beschreibe ich jetzt mal, was man hätte sehen sollen, wenn man dein liebliches Antlitz gesehen hätte.
Um Himmels Willen.
Ja. Man hätte gesehen, dass im Gegensatz zu der Erwartung, dass du die Blätter auseinanderpustest, die Blätter aneinander gesaugt werden. Vor allen Dingen im hinteren Bereich. Und das ist nämlich genau der Effekt, der da nämlich entsteht. Dadurch, dass du halt die Luft mit einer höheren Geschwindigkeit da reindrückst, entsteht halt quasi ein Anpressdruck, weil eine höhere Geschwindigkeit immer einen niedrigen Luftdruck zur Folge hat. Und dann hast du halt außerhalb der Blätter quasi Standarddruck.
Mhm.
Und dadurch, dass du die Luft in der Mitte beschleunigst, einen geringeren Druck. Und das führt halt dazu, dass die Blätter in der Mitte, also quasi zusammengedrückt werden. Und genau das willst du, dass dann auch da passiert. Das heißt, du drückst die Luft durch einen möglichst schmalen Spalt, damit sie möglichst schnell wird.
Mhm.
Das heißt, dein Unterdruck wird groß. Das heißt, du hast sehr viel Anpressdruck. Das Problem ist, die böse 4 hat sich dann überlegt, dass sie einen Mindestabstand, Bodenabstand vorschreiben, aus Sicherheitsgründen, damit halt die Autos nicht aufsetzen und dann halt Unfälle passieren, weil dann hast du nur noch, dann schleift das Auto halt über den Boden und du hast keine Reifen, die irgendeine Richtung vorgeben, dann rutschst du halt nur noch geradeaus. Das wäre schlecht. Also muss man so eine Mindestabtriebshöhe. Und sagen wir mal, der kommt auch gleich noch dazu, der Abtrieb ist da ein bisschen schwierig. Deshalb willst du den auch ein bisschen limitieren, dass die nicht zu viel Abtrieb da generieren, damit das halt nicht unsicher wird. Mercedes hat sich dann gedacht so, ja, aber gemessen wird der Abstand halt ja nur zum Boden, wenn das Auto steht. Also haben sie also sogenannte Helper Springs, so kleine weiche Federn, auf ihre normalen Federn noch draufgesetzt, die gerade so stark waren, dass sie das vollgetankte Auto mit Fahrer quasi auf der vorgeschriebenen Höhe halten können. Und du hast das auch immer schön gesehen, wenn die aus der Boxengasse rausgefahren sind, ist das Auto auf einmal so kollabiert und so ein ganzes Stückchen nochmal runtergesackt. Weil halt dadurch, dass du halt fährst, dann kriegst du ein bisschen aerodynamische Last am Heckflügel und dann halt auch im Unterboden und dann kollabieren die Federn quasi, gehen auf Block und das Auto hängt deutlich tiefer. Und dann saugt sich halt der Unterboden nochmal dran, weil auf einmal halt der Abtrieb viel größer wird. Das Problem ist dann, was du hast, wenn du halt so tief sitzt mit dem Auto, dass du den Bodenwellen halt ausgesetzt bist. Du hast erstmal dann halt Bodenwellen, das Auto fängt dann halt so ein bisschen zu springen an und dadurch, dass du halt das eigentlich noch Federn unter dem Auto hast, die das Auto dagegen immer hochdrücken, ungedämpft, nämlich diese Helper Springs, wird dieses Jittern, also dass das Auto so ein bisschen hoch und runter springt, noch ein bisschen schlimmer. Und jetzt kommt nämlich genau das an, dass der Unterboden halt sehr sensibel ist, was den Bodenabstand angeht. Und was beim Bouncen, wenn das so rumbounced, halt ja der Fall ist, dein Bodenabstand variiert ja immer relativ stark. Das heißt, dein Abtrieb variiert relativ stark. Und wenn du auf einmal ein bisschen nach oben gehst und der Abtrieb auf einmal viel niedriger wird, dann können die Helper Springs das Auto auch nochmal ein bisschen höher spenden, dann geht das wieder nochmal ein
so
Stückchen
hoch,
höher.
So hoch, dass du Luft runterkriegst. Oder zu viel Luft runterkriegst.
Das reicht halt noch nicht aus, weil irgendwann kommt das ja auch durchs Gewicht wieder runter, weil die halt so schwach waren. Das heißt, du kriegst so ein Bouncen, wenn du so über so Bodenwellen fährst. So, und dann kommt noch dazu, was dann noch passiert ist, sie sind hinter anderen Autos hergefahren. Das hat man auch nicht einkalkuliert. Das heißt, du fährst durch verwirbelte Luft. Das heißt, dein Unterboden wird nicht schön angeströmt, du verlierst vorne noch mehr Abtrieb. Und dann hast du sehr weit hinten einen gewaltig großen Heckflügel, der von der turbulenten Luft und dem Bodenabstand vor allen Dingen überhaupt nicht beeinflusst wird, weil der ist ja oben, der hat nichts mit dem Bodenabstand zu tun. Das heißt, der produziert einigermaßen immer gleich viel Abtrieb. Und der sitzt hinter deinem Nickpol, also den Punkt in deinem Fahrzeugchassis, um den das quasi beim Einfedern dreht. Das heißt, du hast vorne verlierst du Abtrieb durch Verwirbelung, dadurch, dass das Auto immer so rumbounced und hinten hast du einen Vorheckflügel, der dauernd immer konstant Abtrieb erzeugt. Und das führt dazu, dass du das Auto halt nach hinten pitcht auf der Geraden. Ja. Und du möchtest halt einen geraden Unterboden haben, damit dein Abtrieb am Unterboden maximiert wird. Und dann baust du halt nicht den klassischen Keil, wie man das zum Beispiel bei Formel-1-Autos sieht, wenn man die so ein bisschen unrake, das heißt, die sind vorne tiefer als hinten, um halt so eine Tülle zu haben, damit die Luft expandiert wird. Sondern hast du das Gegenteil, du hast einen Trichter. Und dann baust du halt eine Segelfläche, die dann halt dazu führt, dass das Auto vorne noch weiter nach oben gedrückt wird und irgendwann reißt dein ganzer Abtrieb am Vorderfahrzeug ab und du lernst halt das Fliegen.
I believe I can fly.
Genau, und das hat man da auch dann tatsächlich gesehen. Das ist im Training einmal Peter Dunbrack passiert und dann im Rennen Mark Webber. Die haben diesen Autos dann halt das Fliegen beigebracht.
Ja. Ich glaube, der Webber beim Rennen war das, glaube ich, der richtig weggesegelt ist, oder?
Ja, der ist
im Gestrüpp gelandet.
Genau, der ist im Gestrüpp gelandet und da hat man tatsächlich, wenn man das sich genau angeguckt hat, auch noch gesehen, wie der halt hinter einem Kontrahenten hergefahren ist und den in der Luft überholt hat. Als er nämlich dann quasi airborne gegangen ist, hatte das Auto auf einmal keinen Rollreibungswiderstand, logischerweise. Ist quasi in der Luft an ihm vorbeigeflogen und wenn du aber irgendwann dann halt zu sehr Segel wirst, dann ist das halt wie ein Fallschirm und ist dann quasi nach links raus ins Gestrüpp geflogen. Das ist, wenn du halt einen Exploit wagst, ohne es quasi Also, wenn du das
halt ausreichend zu berechnen.
Ja, doch, das ist halt das Problem. Du hast es nur berechnet und dann macht das absolut Sinn. Aber in der Realität hast du dann halt auch mal Unwägbarkeiten, wie halt dein. Es geht um Le Mans. Das sind französische Straßen. Das ist
eine Landstraße.
Die sind halt nicht eben. Das heißt, du hast da auch schon ein Problem. Du hast anderen Verkehr. Das ist kompliziert, alles. Aber das muss man halt alles mit einberechnen, bevor man halt sowas wagt.
Tja, so schnell kann es gehen, dass man einmal fliegen lernt.
Ja, ein Flugzeug
quasi. Aber denen ist auch beiden nichts passiert, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Ja, aber das liegt ja, das, die Sicherheitstechnik halt.
Ja, ja gut, aber ich meine, im Prinzip, also ich habe da immer so dieses Bild vom Webber im Kopf, wie der da hochfliegt. Und der ist ja schon ein Stückchen hochgeflogen, sag ich mal. Ich meine, es war wahrscheinlich auch noch ein Vorteil, dass er dann wirklich ins Gestrüpp geflogen ist und halt nicht wieder einfach klatsch auf den Beton aufgekommen ist.
Weiß ich nicht, wenn du da so einen Ast hast oder so einen Baum, der dann da...
Ja, stimmt auch wieder. Ja. Naja, ist auf jeden Fall gut gegangen und das ist das Wichtigste.
Ja, ein Lob wieder an die Sicherheitstechnik oder
genau.
Sowas. Aber das ist immer quasi die Krux, wenn man quasi den Intent of the Rule verletzt, um sich halt mehr an Performance zu verschaffen. Ja, das ist immer das. Da habe ich immer meine Diskussion mit Ergo-Leuten, die immer meinen, die Ergo ist das Wichtigste an einem Auto. Und dann sage ich immer, wenn das Auto gar nicht fährt, brauchst du auch keine Ergo.
Das ist korrekt.
Wir hatten die Diskussion ganz häufig, weil da gibt es immer einen ganzen Trade-off. Weißt du, die Aero möchte halt so wenig wie möglich Kühlöffnung haben, weil das Widerstand erzeugt. Und dann gibt es immer die Thermodynamik-Jungs, die sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Kühlfläche. Dann jammern die Aero-Leute wieder rum. Und dann ist immer das Totschlagargument, dann sagen die Thermodynamik-Leute, wenn die Kühlung nicht funktioniert, fahren wir 0 km/h und dann habt ihr überhaupt keinen Abtrieb. Und da haben sie halt recht. Es ist halt, das ist immer so... Da mussten sich Aero-Leute immer drüber im Klaren sein. Ja, sie gewinnen, sie, durch Aero kann man Rennen gewinnen, aber sie sind nicht kriegsentscheidend.
Ja.
Es ist ein schmaler Grat. Und da hat man das auch wieder gesehen, da wollte man zu viel. Und hat sich auch noch dann quasi so ein bisschen zu einer Lachnummer gemacht, weil man vor allen Dingen dann einfach weitergemacht hat, nachdem das Problem ja dann eigentlich im Training spätestens, man wusste auch schon um die Problematik halt vorher, weil die sind ja nicht blöd, das hat die ja nicht unvorbereitet getroffen. Die wussten, dass das Ding halt nicksensitiv ist, was die Aero angeht, und dann fliegst du im Training halt einmal ab währenddessen und dann sagst du einfach, ja, wird schon nicht passieren, ne? Ja. Wird nicht nochmal passieren, was halt blöd ist, ne? Natürlich wird das nochmal passieren. Es ändert sich ja nichts an den Umständen. Die Straße ist die gleiche, der Verkehr ist der gleiche. Warum sollte das der Outcome anders
sein? Warum sollte es besser werden?
Ja, du hast nichts verändert an deiner Umgebung.
Ja,
ja, aber tatsächlich gab es auch keine rechtlichen Konsequenzen. Es wurde niemand bestraft. So hätte man ja sagen können, weil alles halt innerhalb der Legalität war. Man hat dann halt danach die Regeln angepasst, dass du halt, wie halt der Bodenabstand gemessen wird.
Also, wie wird denn zum Beispiel heutzutage bei Formel 1 gemessen? Wahrscheinlich dann ja auch nicht im Stehen mehr, oder?
Du musst die ja im Stehen messen, aber du kannst ja Aero-Loads vorgeben quasi. Also nicht dann halt bei 0 km/h.
Sozusagen so, wie der Anpressdruck bei x km/h wäre.
Ja, du kannst ja quasi, du siehst ja, was, also Federsteifigkeiten ein Auto hat. Letztendlich gibt es dafür ja auch Prüfstände, wo du das vorher dann, wenn du das ausprobieren kannst, dann schraubst du so 2 Hydraulikstempel ans Chassis und kannst halt Aerolasten simulieren. Da kannst du das relativ gut, aber du kannst auch berechnen dann, was deine Chassis, also deine Fahrwerkssteifigkeit ist, und dann weißt du, wie weit dein Auto noch nachträglich einfedert. Und dann weißt du halt, unter welcher Aeroload. Und dann sagst du halt Max Aeroload oder sowas und dann darfst du immer noch nicht zu niedrig sein. Aber ich nehme mal, also in der Formel 1 ist es so geregelt, dass es tatsächlich im Stand quasi. Deshalb sammeln die auch immer Pickup nach dem Rennen, damit halt die Reifen noch wieder ein bisschen höher werden.
Um auf der sicheren Seite zu sein.
Und dass sie halt nicht den vorgeschriebenen Abstand haben bei unter Aeroload, siehst du halt immer sehr, sehr schön, vor allem auch beim Red Bull. Wenn die halt auf den Geraden sehr schnell fahren, da gibt es immer ein riesen Funkenkonzert, weil sie halt dann aufsetzen. Aber das ist auch zu einem gewissen Grad halt eigentlich gewollt, weil die Funken halt schön aussehen und das ist spektakulär. Und deshalb hat die FIA da auch ein relativ geringes Interesse, das zu ändern. Und das sind halt tatsächlich auch, wenn du die Autos anguckst, ist das Einzige, was da aussetzt, vorne der Splitter vom Unterboden. Also eigentlich ein sehr unkritisches Teil.
Ja, ist immer wieder interessant zu sehen, wie die die geltenden Regeln dehnen.
Ja, das ist super. Ich finde sowas klasse.
Ja. Ja, ist ja dasselbe auch diese Saison mit dem DAS gewesen, ne? Das war ja auch was, ist das auch war ein halt einfach eben, das war halt,
es war nicht explizit verboten. Genau.
Es war eigentlich gar nicht, ja, sage ich mal, erwähnt oder vorgesehen. Oder sagen wir so, keiner von denen, die das Reglement haben, haben so weit gedacht, dass man auf die Idee kommen könnte, sowas zu tun.
Ja, und ich finde das auch so lustig, dass die jetzt für 2022 dann im neuen Reglement in der Formel 1 sagen, ja, wir haben alle Corner Cases ausprobiert und es gibt keine Unwägbarkeiten, wo da irgendwelche Schlupflöcher gibt, die sich da jemand ausdenken kann. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie eines Besseren belehrt werden. Weil
ich wollte gerade sagen, das ist deren Job.
Bei den Formel-1-Teams arbeiten sehr viele sehr fähige Menschen, die horrend hoch dafür bezahlt werden, damit das genau nicht stimmt.
Ja.
Es wäre auch langweilig, weil dann würden alle Autos gleich aussehen.
Ja.
Aber momentan ist der Trend zur Stock-Car-Serie, also dass alle das gleiche Auto fahren.
Ja.
Aber das aus Ingenieurssicht tut mir das weh, weil ich möchte verschiedene Konzepte sehen, die gegeneinander fahren und funktionieren.
Ja. Andererseits macht es das Ganze halt auch, wie dann zum Beispiel, wenn der Mercedes eh schon ein gutes Auto ist und du dann halt auch noch den besten Fahrer da drauf setzt, wie den Hamilton, halt auch wieder langweilig, weil der immer gewinnt.
Ja, aus dem Spannungscharakter, also Entertainment-Charakter von der Rennserie stimmt das. Aber technisch kann ich da nur den Hut ziehen, weil über so lange Zeit so eine dominante Geschichte abzureißen. Weil es ist ja nicht, dass die anderen Nasenbohrer sind. Mit dem Auto von letztem Jahr gewinnst du dieses Jahr halt auch keinen Preis mehr.
Nee, das stimmt.
Das heißt, du musst jedes Jahr quasi ja wieder das gleiche gainen, um vorne zu bleiben. Also kannst nicht sagen, früher, also es ist noch gar nicht so lange her, 20 Jahre oder sowas, da war es durchaus gang und gäbe, dass die Top-Teams erst während der Saison ein neues Auto gebracht haben und quasi die Saison noch mit dem Vorjahresfahrzeug begonnen haben. Und es hat einfach gereicht.
Heutzutage nicht mehr.
Das kannst du dir nicht erlauben, weil sonst fährt ja auch der Williams vor der Nase weg.
Ja, heutzutage ist es ja so, du fängst die Saison mit einem komplett neuen, verbesserten Auto an und verbesserst über die Saison noch weiter.
Ja, und zum Ende der Saison hat das Auto, was du am Ende der Saison fährst, auch nichts mehr mit dem gemein, was du am Anfang hattest.
Ja.
Und deshalb ist es ja auch so teuer, weil du es machen musst, um kompetitiv zu bleiben.
Ja.
Dann musst du eine andere Serie geben, wie GTs oder sowas, wo die Autos relativ gleich bleiben.
Ja,
wo die halt grundsätzlich nur anpasst. Zum Beispiel bei der WEC ist das so, die dürfen nur 2 Aero-Updates in der Saison bringen. Es wird dann vorsorglich dann immer da gemacht, quasi ein Low-Downforce-Paket und ein High-Downforce-Paket, weil du halt dann so Strecken wie Le Mans, da möchtest du mit einem High-Downforce-Paket fahren, indem du mit auf normalen Rundkursrennen fährst, weil das da halt so lange geradeaus geht überall.
Ja.
Und da du das quasi nur einmal wechseln darfst, und dann musst du quasi stick with it, also musst du da auch Kompromisse einfinden, was technisch auch wieder anspruchsvoll und demnach für mich sehr interessant ist.
Ja, das habe ich jetzt letztens auch gesehen bei der, ich glaube TCR Germany war das oder so, oder Europe, da, die haben ja so ein ganz komisches System irgendwie, dass die, also die machen ja auch immer pro, sag ich mal, Rennwochenende mehrere Rennen und irgendwie immer die Gewinner aus dem Lauf davor, abhängig davon, wie viele Meisterschaftspunkte die schon haben und sie neu dazu bekommen haben, werden sie entsprechend viele Plätze zurückgesetzt. Da denke ich mir so, ich meine, ja, dadurch bleibt es halt bis zum letzten Rennen in der Saison spannend, wer Meister wird, aber letztendlich wird dann halt eigentlich nicht der beste Meister. Das ist ein bisschen halt so Gambling.
Ja, aber das ist halt irgendwie der Trend, den ich mittlerweile irgendwie im Motorsport beobachte, dass es halt immer mehr ums Entertainment geht und nicht halt um quasi die Technik und den Wettkampf.
Ja.
Aber das ist auch vollkommen legitim. Es tut mir ein bisschen weh, weil ich halt die technische Seite immer spannend finde, ein bisschen berufsbedingt. Aber es ist, weil letztendlich ist Motorsport ja grundsätzlich wie andere Sportserien nicht wegen des Wettkampfs da oder weil die Leute da einfach gerne dran arbeiten, sondern es geht ums Geld verdienen.
Ja.
Und das kannst du nur gut, wenn der Entertainment-Faktor relativ hoch ist. Es ist genauso, wie du relativ wenig Ingenieure findest, die technisch für SUVs schwärmen. Und trotzdem bauen sie sie, weil sie finanziell sehr erfolgreich sind.
Ja.
Das ist aber vollkommen legitim, weil es geht letztendlich ums Geld verdienen. Dann ist es, das ist der Preis, den du bezahlen musst.
Am Abend jeder eine warme Mahlzeit auf dem Tisch haben.
Ja.
Ja.
Das bringt dir ja auch nichts, wenn du nur idealistisch quasi um den Wettkampf eierst und es keiner mehr leisten kann.
Nee.
Weil so Firmen wie Mercedes oder so, die jetzt auch alles dominieren, die würden das halt nicht machen, wenn sie da keinen Gain draus hätten. Also musst du da eine gute Balance finden. Eine gute Balance mit Rennautos. Boah, weiter komme ich echt in die Wortspielhölle. Ja, das Gut. Thema haben wir jetzt schon lang genug gezogen.
Genau, dann komme ich jetzt mal zu meinem Ninja-Darm. Wie du schon richtig...
Dann komme ich zu meinem Ninja-Darm.
Oh. Wie du schon richtig erkannt hast und wie der Titel ja auch schon sagt, geht es wieder... Na, obwohl eigentlich geht es weniger um den Darm als vielmehr um das Ninja.
Ah, okay.
Genau. Ich habe dir da so ein Bild geschickt und du kannst mal jetzt versuchen, unseren Hörern zu beschreiben, was du da siehst.
Wenn sie sich das Bild nicht eh schon angeguckt
haben. Genau, wenn sie sich das Bild nicht eh schon angeguckt haben.
Das ist so ein zweigeteiltes Bild und auf der linken Seite, das sieht aus wie so ein Schneekristall. So ein bisschen, finde ich.
Oder halt
wie ein Ninja-Wurf. Oder also wenn du jetzt sagst, es geht ums Ninja, dann halt ein Ninja-Wurfstern oder genau. Sowas. Und auf der rechten Seite sieht das so aus, als hätte sich jemand dumm angestellt und den Stern kaputt geworfen.
Ja, sehr schön.
Er ist so zusammengerollt, als ob die Ärmchen halt von dem Stern sich so aufgerollt hätten.
Genau, also die Ärmchen haben sich im Prinzip Richtung Mitte des Sterns gebogen. Und das ganze Bild dann, sage ich mal, so eine Art, ja... Kissen, in Anführungszeichen. Genau, und um diesen Wurfstern sozusagen geht es nämlich auch. Und zwar war das ganz interessant, da haben Forscher...
Was sehe ich denn jetzt hier eigentlich?
Ja, da komme ich dir jetzt zu.
Ja, okay. Also, okay ich,
nicht so ungeduldig, der Herr.
The suspense is killing me.
Da haben Forscher eben geguckt, inwiefern man die... ja, die Bereitstellung von Medikamenten wieder verbessern kann.
Ah.
Und das, was du da siehst, ist halt ein, also sie haben es genannt Theragripper. Und das ist nichts anderes im Prinzip als ein ganz, ganz, ganz kleines und ganz, ganz dünnes Stückchen Blech, sage ich mal, was verschiedene Anteile hat. Es ist relativ schwierig, finde ich, das rein verbal zu beschreiben, wie das Ding aufgebaut ist. Deswegen würde ich allen Leuten, die das näher interessiert, empfehlen, einfach mal das Paper zu öffnen und sich da die Abbildung anzugucken, weil mit den Abbildungen wird das relativ schnell klar. Aber um mal ein bisschen auf die Herstellung von diesem Teil einzugehen, weil es, finde ich, wir absolut faszinierend, was mit der heutigen Technik also
ist das
kann.
Weil du sagst, es ist ein dünnes Stück Blech, ist das aus Metall?
Mhm. Die haben sich eine Siliziumplatte, eine Silikonplatte als sozusagen Arbeitsunterlage, sage ich mal, genommen, haben die dann mit Kupfer und anschließend Chrom bedampft, bis du eben sozusagen das Grundblech in Anführungszeichen hattest, was aus einer 300 Nanometer dicken Schicht Kupfer und einer 15 Nanometer dicken Schicht Chrom bestand.
Das ist halt nicht viel.
Das ist nicht viel, korrekt. Und
möchtest du das in Haaren angeben?
Möchte ich das in Haaren angeben? Oh Gott, kann ich das überhaupt in Haaren angeben?
Ja, das ist doch immer so das Gleiche, wie man immer Flächen in Saarländern definiert. Das ist so dick wie ein Haar. Oder
Flächen,
so.
Flächen in Saarländern?
Hey, du sagst immer, da
ich kenne das eher in das Fußballfeldern oder so.
Ach so. Ja, oder so Fußballfelder. Ich kenne das immer, es hat in Kalifornien wieder gebrannt. Da ist eine Fläche gebrannt wie 15 Saarländer. Und denkst du, ich weiß, wie groß ein Saarland ist.
Ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr klein.
Danke dafür.
Ja, ich gucke gerade, weil also das ist ja wie gesagt in Nanometern ist ja die Dicke da angegeben und ich habe jetzt nämlich gerade geguckt, das finde ich eigentlich noch viel interessanter als der Vergleich mit einem Haar, weil das sichtbare Spektrum an Licht geht, also von Lichtwellenlängen, geht nämlich von 380 Nanometer bis 750 Nanometer. Das bedeutet, dass die Schicht ist dünner als die untere Grenze sozusagen der Wellenlänge vom sichtbaren Licht, weshalb du das Teil bzw. diese Schicht auch eigentlich nur mit dem Elektronenmikroskop darstellen
kannst. Das hätte ich jetzt nämlich, das wäre nämlich auch das, was ich jetzt gesagt hätte. Das ist nämlich sowas, also sowas könntest du gar nicht mehr mit ganz normalen Lichtmikroskopen abbilden, weil die Wellenlänge des Lichts, das es abtastet, einfach schon größer ist als die Struktur, die du abbilden möchtest.
Ja.
Das ist halt krass, wenn du irgendwann so klein bist, dass du dir, dass du halt so basically, also dass das einfachste Messprinzip nicht mehr anwenden kannst, weil es einfach zu klein ist.
Ja. Und für die Leute, die trotzdem im Haarvergleich wollen, ein durchschnittliches menschliches Haar hat eine Dicke von ungefähr 50 bis 80 Mikrometer, muss man sagen. Also
mal
allein
1000.
Genau, allein die Einheit ist mal 1000 größer. Da kann man sich dann vorstellen, wie unfassbar dünn das Ganze ist.
Naja, unfassbar. Also anpacken kannst du.
Immer diese Haarspalterei.
Oh Gott,
wir sind schlimm heute.
Jetzt wird's atemberaubend.
Zurück zu unserem Thera-Gripper. Nachdem sie im Prinzip die Grundstruktur hergestellt hatten aus eben der Kupfer- und Chrombedampfung, haben die dann noch Anteile davon. Und das ist auch das, was man auf diesem Bild sieht, weil auf diesem Bild siehst du halt nicht einen komplett planen, sag ich mal, Stern, wie du schon gesagt hast, sondern man hat eben in der Mitte ein großes Segment, was eben sechseckig ist und dann eben an den Strahlen vom Stern, nennt man das Strahlen? Ich glaube ja.
Keine Ahnung, ich hätte jetzt Ärmchen gesagt.
Oder an den Ärmchen vom Stern sind dann nochmal so drei einzelne Segmente. Diese Segmente sind aus, ich gehe jetzt nicht genau darauf ein, wie das zusammengesetzt ist, weil das, sag ich mal, irrelevant ist für unsere Zwecke. In verschiedenen Kombinationen und Dicken wurde da nochmal mit Chrom und Gold bedampft, auch wieder im Nanometerbereich. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass dieses Blech unter anderem eine gewisse Memory-Eigenschaft hat.
Also wie so Formgedächtniskunststoffe.
Genau, Metalle. beziehungsweise eigentlich, nee, eigentlich Memory ist eigentlich falsch, muss man sagen, sondern es ist eigentlich eher so, dass man dadurch eine Spannung erzeugt hat in dem Ganzen.
Natürlich, du hast halt verschiedene Metalle mit verschiedenen Eigenschaften. Das heißt, wenn du jetzt quasi mit einer Wärme beaufschlagen würdest, würden die sich ja auch unterschiedlich ausdehnen.
Genau. Und das ist eben so, dass also bei Herstellung, wo das Ganze eben plan, einfach wie eben ein Stern auf dem Blatt Papier, wenn du ihn zeichnest, wurde das Ganze eben hergestellt. Dann wurde die Hinge-Region, also die Scharnierregion, wenn man es wortwörtlich übersetzt, also im Prinzip die zur Mitte gelegenen zwei Drittel von den Sternärmchen wurden mit einem speziellen Paraffinwachs beschichtet, um das Ganze noch zu stabilisieren. Und das Paraffinwachs löst sich dann eben bei Körpertemperatur auf, wodurch und die Spannung wird eben durch die unterschiedliche Ausdehnung freigesetzt, sage ich mal in Anführungszeichen, was dann eben zur Folge hat, dass bei Körpertemperatur sich diese Ärmchen so zusammenrollen, wie auf dem zweiten Teil von dem Bild, was ich dir geschickt habe, zu sehen ist, sodass sich daraus eben ein Kissen bildet und die Ärmchen sich eben alle in eine Richtung mehr oder weniger einrollen. Der Sinn hinter der ganzen Übung ist, beziehungsweise man hat sich das Ganze abgeguckt von einem Parasitenwurm, der nämlich ein Beißwerkzeug hat, was von der Struktur her ähnlich aussieht. Und dieser Parasitenwurm beißt sich nämlich eben mit diesen Zähnen, die eben bei diesem Stern die Ärmchen sind, in der Darmschleimhaut fest, um dort dann eben sein parasitäres Unwesen zu treiben. Und hier macht man sich das Ganze eben zunutze, um diesen Thera-Gripper dort mehr oder weniger fest zu platzieren. Man hat sogar gemessen, ich habe keine Ahnung, wie man sowas misst, um ehrlich zu sein, diese Scharnierregion von einem Thera-Gripper Ärmchen hat eine, wenn man so will, Greifkraft von 0,5 bis 1 Mikronewton.
Also mit einer Kraftmessdose haben die es auf jeden Fall nicht gemessen.
Nee, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man sowas misst, aber ich fand es einfach interessant.
Naja. Du kannst das ja über die Spannungen berechnen. Wenn du gesagt hast, die bringen da halt durch die verschiedenen Werkstoffe halt Temperatur, also thermobedingte Spannungen ein, dann weil du kennst ja dann die Fläche quasi, du hast und was für Spannungen
du hast. Du könntest das vielleicht sogar berechnen. Für mich ist es einfach nur spooky, dass man sowas messen kann.
Messen und berechnen sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja. However.
However. Für mich, ich finde, es ist gerade immer noch spooky, dass wir sowas überhaupt bauen können.
Ja. Das so also es ist tatsächlich, so also das ganze Teil, das ganze Teil haben sie in verschiedenen Größen hergestellt, weil sie gucken wollten eben, ob die Größe irgendeinen Unterschied bezüglich der Robustheit, sage ich mal, und generell der Funktionalität hat. Und die haben das in Durchmessern von 250, 700 und 980 Mikrometern gefertigt.
Mhm.
Also tatsächlich sogar so, also das Gesamtteil so groß, dass du es auf einem Q-Tip, da gibt es auch in dem Paper sogar ein Foto, sieht das aus wie ganz, ganz kleine Staubkörnchen. Und
nice.
Die haben sie dann, das Interessante an dem Ganzen, also neben dem, sage ich mal, generellen Mechanismus, ist nämlich eigentlich dieses kleine Sechseck, was sich in der Mitte befindet. Das ist nämlich ein Polymerkissen basierend auf einem von Chitin abgeleiteten Polymer.
Chitin
Chitin ist der Stoff, aus dem zum allergrößten Teil die Hüllen von Insekten oder die Körper von Insekten bestehen.
Exoskelette.
Genau. Also es ist ein sehr, sehr stabiles Protein. Und auf jeden Fall ist das eben sozusagen das Polymer von diesem Chitin. Und wurde aufgrund dessen, dass das da unter einem elektrischen Spannungsfeld aufgetragen wurde, ist das mikro- oder wahrscheinlich eher nanoporös und hat dadurch eben die Fähigkeit, sage ich mal, wie ein Schwamm Stoffe aufzunehmen. Und als erstes hat man, um sozusagen wirklich zu gucken, nimmt das was auf und gibt es auch wieder was ab, hat man erstmal in vitro geguckt und hat da das ganze Ding beladen mit einem Fluoreszenzfarbstoff und hat dann eben geguckt, ob das ganze Teil leuchtet und ob das diesen Leuchtfarbstoff auch abgibt. Das hat das Ganze dann getan. Und daraufhin hat man das dann mit einem nicht-steroidalen Antirheumatikum beladen, also sowas wie Ibuprofen, und hat das dann Ratten in den Darm gegeben als Mini-Einlauf sozusagen. Und konnte dann feststellen, dass aufgrund dessen, dass eben, also man muss dazu sagen, man hat festgestellt oder hat vorher noch in Versuchen geguckt an Gewebeproben, die eben auf Körpertemperatur geheizt wurden, dass diese Theragripper ungefähr 24 Stunden lang halten, bevor die ihre Greifkraft verlieren. Und dann einfach ganz normal halt ausgeschieden werden. Und man hat dann eben festgestellt, dass unabhängig von der Größe, also man hat herausgefunden, dass die Größe relativ egal ist, und unabhängig von der Größe gaben die eben über die kompletten 24 Stunden den errechneten und gewollten, die errechnete und gewollte Wirkstoffdosis ab und hatten damit eben über 24 Stunden auch mehr oder weniger konstant einen sufficienten und auch gleichbleibenden Wirkstofflevel im Blut. Wohingegen bei normaler oraler Gabe von dem gleichen Medikament, dieses Medikament hat generell eine Halbwertszeit von 3 Stunden, also relativ kurz eher, und da war die das Plateau, sage ich mal, wo der Wirkstoff dann in dem im therapeutischen Bereich ist, sodass er eben eine Wirkung bringt, nur über 2 Stunden ungefähr.
Weil das wäre nämlich so genau meine Frage gewesen. Was habe ich dann, was habe ich davon einen Mehrwert? Also du hättest quasi eine gleichmäßigere, längere Wirkstoffabgabe.
Genau, weil die haben dann auch eben geschrieben in ihrem Paper, dass bei vielen Medikamenten das Hauptproblem, sage ich mal, der Bioverfügbarkeit, also wie viel wir davon aufnehmen, wenn wir das eben oral zu uns nehmen, als Tablette, Tropfen oder wie auch immer, dass ein großes Problem daran liegt, dass der Darm die Stoffe oft nicht so schnell aufnehmen kann, wie es im Prinzip durch den Darm in Anführungszeichen rauscht. Also normalerweise hast du ja so ungefähr eine Darmpassagezeit von 1 bis 2 Tagen, je nachdem. Und das reicht oft nicht, um eben alles aufzunehmen, weil einfach die Wirkstoffe nicht lang genug im Darm verweilen. Und das könnte man eben damit dann lösen.
Ich habe sowas auch schon mal gehört, so Medikamententransport mit so Buckyballs. Ich meine, das sind so, Nanokarbonstrukturen, also so quasi so mehreckige, würfelförmige Ja, wie, genau, das ist eine gute Beschreibung. Wie sieht aus wie ein Fußball halt mit an den Ecken halt immer Kohlenstoffatomen, sodass du halt so einen Ball hast und da kannst du dann halt einen Wirkstoff eingeben und dann quasi den dahin transportieren, wo du halt möchtest.
Ja. Und ich kann also alle, wie gesagt, ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, aber alle Leute, die sich halbwegs dafür interessieren, kann ich nur empfehlen, dieses Paper mal anzugucken. Das ist auch vollkommen Open Access, weil die haben da tatsächlich sogar auch wirklich makroskopische Fotos gemacht von diesen Dingern, wie die sich eben an so einer Darmschleimhaut festkrallen. Das sieht also echt cool aus, muss man sagen.
Wie haben sie das denn gefilmt oder fotografiert?
Das kann ich dir sagen. Und zwar haben die ein Schwein genommen, das Schwein halt in Narkose gelegt und im Prinzip eine Koloskopie gemacht und während dieser Koloskopie halt einfach so eine Dosis davon gegeben und dann mit einer super vergrößernden Kamera ein Foto gemacht.
Ja, ich wusste nicht, dass das Technik, also die haben dem Schwein halt dann auch noch eine Kamera hinterhergeschoben.
Ja, also eine Koloskopie ist ja immer, dass du eine Kamera reinschiebst.
Ich wusste nicht, ja, ich kenne immer nur diese Bilder dann davon und ja. Die sind eigentlich immer relativ gruselig und sowas. Und das wusste ich
heutzutage nicht mehr.
Okay, cool.
Ja. Genau. Und die haben dann auch noch, also die haben alles möglich damit untersucht, haben geguckt, wie tief sich das Ganze verankert und so weiter und haben auch getestet, ob irgendwie im Blut die Serum-Level ansteigen von eben den entsprechenden Metallen, die darin enthalten sind. Aber ja, das war alles absolut in unbedenklichen Dosen, was sie da feststellen konnten.
In unbedenklichen Dosen.
Die Dosis macht das Gift.
Ja, ich wusste, dass du das sagst. Ich wollte es nicht sagen, um dir das wieder zu lassen.
Ja. Ja. Genau, das war mein kleiner Exkurs zum Ninja-Darm.
Das Thema war cooler als der Titel.
Ja, ich wusste auch nicht, was ich sonst für einen Titel hätte geben sollen. Ich war unkreativ.
Verrückt. Aber ja, das ist doch wieder was tatsächlich unser aller Leben verbessern
könnte. Ja. Und ich muss sagen, also das mit diesen Buckyballs, das hatte ich auch gesehen. Und ich finde, diese Methode hier, also ist zwar, also gut, ich weiß jetzt nicht, wie aufwendig es ist, einen Buckyball herzustellen mittlerweile. Aber abgesehen davon, dass es relativ aufwendig ist, diese Teile da zu machen, finde ich die Darreichungsform wesentlich besser, weil du letztendlich ja die Pharmakokinetik und Dynamik nicht beeinflusst. Weil du musst ja bei dem Buckyball ist es erstens, ja, soweit ich das zumindest noch weiß, ein relativ großes Problem, die überhaupt zu beladen.
Ja.
Mit einem Wirkstoff. Du musst
den halt irgendwie da reinbekommen.
Genau, und du musst es halt auch irgendwie wieder da rauskriegen. Diese Buckyballs werden halt so, also ich habe jetzt noch keine ausführlichen Paper dazu mehr durchgelesen, aber soweit ich weiß, werden die von den Zellen halt einfach phagozytiert, also am Stück aufgenommen und dann halt in der Zelle dann irgendwie irgendwo über die Müllverwertung, sage ich mal, aufgespalten. Und hier kannst du halt im Prinzip den ganz normalen Wirkstofftransportmechanismus nehmen, hast halt nur den Vorteil einfach, dass du eine konstantere, ebenmäßigere Wirkstoffabgabe hast.
Für mich wirkt das System hier auch simpler und deshalb wahrscheinlich ein bisschen einfacher anwendbar.
Ja.
Also für im größeren Maßstäben, also im breiteren, dass es halt mehr Leuten zugänglich gemacht werden kann. Ja, schauen wir mal. Aber da wird es wahrscheinlich dann, wenn dann, also hier ist ihr Ibuprofen mit Metallkraken, die sich in ihnen festklammern.
Da wie gesagt, ich denke,
den Aufschrei kannst du jetzt schon hören.
Ich denke mir nicht, dass das für so Sachen wie Schmerztherapie oder so sinnvoll ist. Das war halt ein einfach zu kriegender Wirkstoff, mit dem man Erfahrung hatte, den man gut auch im Labor messen konnte und so. Wo ich das zum Beispiel, denke ich, wirklich viel Sinn machen könnte, wäre bei so chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder so. Da willst du ja eh eigentlich deinen Wirkstoff nur lokal im Darm haben, brauchst ja gar nicht mal zwangsläufig eine systemische Therapie. Und damit könntest du natürlich den Wirkstoff sehr gezielt über einen langen Zeitraum dort einwirken lassen.
Das, für mich liest sich das auch so ein bisschen wie so eine Enabler-Technologie.
Ja.
Proof of Concept nach dem Motto, wir können sowas bauen, was so einen möglichen mikroskopischen Transportmechanismus einfach offenlegt. Und quasi damit kannst du dann ja dann verschiedene Dinge realisieren, vielleicht auch an die man jetzt noch gar nicht denkt irgendwie.
Ja, genau.
Mikrochips.
Oh ja.
Ist das von der Bill und Melinda Gates Stiftung gesponsert?
Soll ich mal nachgucken?
Da atmet er schnell. Nein, 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 nein,
nein. Nein, 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 nein.
Wenn uns nachgesagt werden, wir würden hier von denen auch noch bezahlt werden, dann sage ich gerne, wo ist mein Scheck?
Ich gucke mal gerade, ob hier irgendwas steht zu...
Bitte.
Zu Funding. Ah, ich finde es jetzt gerade auf die Schnelle nicht, ist auch egal. Erzähl du mal lieber, was du zu dem Filzstift rausgefahren hast, weil das interessiert mich wirklich.
Das interessiert dich ja, wirklich.
Das okay. Interessiert mich wirklich.
Tatsächlich ist das, also wir haben uns da, dass ich mich oder dass wir uns da nicht so dann direkt aus dem Fenster gelehnt haben, war eigentlich ganz gut. Weil das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach.
Ich habe mich, also um nochmal sozusagen eine kleine Rückblende zu machen für die, die vielleicht gerade die letzte Folge nicht mehr im Kopf haben. Es ging darum, dass die US-Amerikaner für ihr NASA-Programm, wo die erstmal Menschen in den Weltraum geballert haben, für horrende Kosten, wie viel war es, 10
in
Millionen?
In den Weltraum geballert haben, nicht im Weltraum geballert haben.
Ja. Wie viel war das? Ich glaube, 10 Millionen US-Dollar haben sie dafür aufgebracht oder so? Nein.
So viel war es nicht.
Halten wir fest. Sie haben viel zu viel Geld dafür ausgegeben, um eine Art Kugelschreiber oder sowas herzustellen, der eben in der Schwerelosigkeit schreibt, weil ein normaler Kugelschreiber eben nur mit Hilfe der Schwerkraft in der Lage ist, die Tinte nach unten, halt da, wo die Kugel ist, zum Schreiben hinzubewegen. Bleistifte konnte man nicht nehmen, weil da Graphit drin ist, was schlecht ist für Elektroniksachen, und davon hast du auf so einer Mondsonde oder sonstigem sehr viel empfindliche Elektronik. Die Russen haben es sich einfach gemacht und haben sich einfach Wachsmaler mitgenommen. Und deswegen bin ich dann auf die Idee gekommen, warum nimmt man nicht Filzstifte? Weil ich habe mir gedacht, Filzstifte arbeiten ja mit der Kapillarkraft, und die Kapillarkraft ist ja zum Beispiel in Bäumen auch in der Lage, Wasser gegen die Schwerkraft zu bewegen. Und da habe ich mir gedacht, wenn die Kapillarkraft in der Lage ist, etwas gegen die Schwerkraft zu bewegen, warum dann auch nicht ohne Schwerkraft? Und du solltest das Ganze jetzt aufarbeiten.
Ja, tatsächlich hat sich die ESA damit beschäftigt im Jahr 2008 und 2009. Und zwar haben sie 2008 ein Projekt ausgerufen, das quasi dein Klassenzimmer in der Schwerelosigkeit. Da konnten Lehrer aus ganz Europa halt Experimente einreichen, die dann halt in der Schwerelosigkeit ausprobiert werden sollten. Und zwei wurden dann halt 2009 ausgewählt, die dann halt umgesetzt worden sind. Warum dauert das so lange? Weil diese Experimente, weißt du, du kannst ja nicht einfach dann quasi, wie das im Unterricht gemacht ist, dann ein Glas Wasser und einen Ping-Pong-Ball da hochschießen und dann macht das einer. Das muss halt alles erstens den Transport dahin, also mit einer Rakete, aushalten und dann halt auch noch sicher sein. Und gerade wenn du halt mit Flüssigkeiten hantierst...
ist immer schon unsicher.
Das willst du halt nicht auf der ISF durch die Gegend wabern haben, ja. Also ungerne. Also selbst wenn die Astronauten dann immer dann mit so Flüssigkeitsbubbeln da rumspielen, da kriegen wahrscheinlich die Techniker am Boden Schnappatmungen, weil ihre arme Elektronik, weil das Wasser kriecht dann ja halt überall dann rein. Ja. Und es ist ja nicht so, dass du nur auf dem Boden dann nach Wasser suchen musst, es kann ja überall hängen. Und eins von diesen zwei ausgewählten Experimenten war halt die Kapillarwirkung bei Microgravity, weil auf der ISS ist man natürlich nicht ganz schwerelos.
Ja, aber auch
schwerelos. Ja, es ist eine Mikrogravitation. Und ich habe auch da einen Link in den Shownotes, ist ein Link dazu. Da gibt es dann noch, kann man sich ein Video downloaden, wo man halt genau sehen kann, wie der Astronaut halt da dieses Experiment von dem belgischen Lehrer Jeff Luyen und dem Italiener Luigi Lombardo dann halt da quasi vorführt. Nochmal kurz so vielleicht so im Generellen Kapillarwirkung. Wie funktioniert das auf der Erde? Du hast halt feine flüssigkeitsgefüllte Röhren. Da sieht man das eigentlich. Deshalb funktioniert das auch bei Bäumen. Das sind halt die Fasern, die Holzfasern. Und das sind halt kleine Röhrchen, vor allen Dingen deren Zwischenräume. Und da wird dann halt die Flüssigkeit nach oben gefördert. Und das ist unser Punkt für unser zweites Experiment. Wir haben noch ein Stück Papier und ein Glas Wasser. Und eigentlich reicht es schon, wenn du dieses Blatt Papier einfach mit einer Ecke in das Glas Wasser hältst.
Darf ich mir davon einen Streifen abschneiden, weil ich kriege nicht die ganze Ecke in mein Glas rein.
Ja, natürlich. Es ist wurscht, wie groß das ist. Oh, schön. Akustisch ist das auch. Ganz großes Kino. Der Geistwolf.
Einfach nur die Ecke rein.
Besser funktioniert das natürlich noch, wenn man das Wasser einfärbt, weil dann sieht man natürlich auch, wie die Farbe dann mit hochgezogen wird. Aber man sollte
es auch sehen. Man kann auch Farbchromatographie direkt machen.
Ja, genau. Stimmt, weil die verschiedenen Farben verschieden weit transportiert werden. Das hat wahrscheinlich jeder auch schon mal im Unterricht gemacht. Und wenn man das da halt reinhält, dann sieht man halt, dass die Flüssigkeit entgegen der Schwerkraft in das Blatt reingesaugt wird.
Das ist korrekt.
Und sich immer weiter ausdehnt. Und der Mechanismus, der dahinter steht, ist halt die Oberflächenspannung in Flüssigkeiten. Das heißt, wenn wir eine Flüssigkeit hätten, die nicht polar ist und keine Oberflächenspannung damit hat, dann würde das nicht funktionieren. Oberflächenspannung, also bei dem Wasser kennt man das ja, wenn man das Glas jetzt quasi mal bis randvoll füllen würde, dann sieht man ja mal ganz klassisch, dass man das Glas voller füllen kann, als die Seitenwände hoch sind. Also dass man dann oben so tropfenähnlich so eine spannende Haut quasi hat. Und das funktioniert deshalb, weil Wasser ist ja molekular H2O. Das heißt, wir haben einen Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatome, die so wie so Mickey-Maus-Öhrchen da so an dem Sauerstoffatom mit 120 Grad Winkelversatz dran böbbeln. Das machen sie ja immer quasi, um einen energetisch höherwertigen Zustand zu erreichen. Also eigentlich wollen alle Atome wie Edelgase sein. Nämlich, dass deren...
Ich habe hier nochmal Basic Chemie.
Ja, ein bisschen muss ich das ja dann schon noch... Gut. So, dass halt deren oberstes Orbital, was sie halt haben, voll mit Elektronen ist. Also Edelgaskonfiguration nennt man das. Und das können sie alleine nicht machen. Weder das Wasserstoff noch der Sauerstoff kann das. Und deshalb arbeiten die zusammen und leihen sich gegenseitig Atome aus. Und deshalb sind die so aneinander gebatscht. Weil dann kann der Wasserstoff sich noch vom Sauerstoff quasi ab und zu mal so ein Elektron ausleihen und der Sauerstoff leiert sich das andere Elektron vom Wasserstoff, von den beiden Wasserstoffatomen aus und dann sind alle zufrieden, wenn man sie lokal betrachtet. Aber wenn man das Molekül in der Gesamtheit betrachtet, dann ist es halt polar, weil du hast halt dann weil die Ladungen können ja nicht überall gleichzeitig sein. Und dann hast du so eine Ladungsverschiebung. Und das heißt, das ist dann, dieses Wassermolekül ist dann halt negativ geladen. Und dann dadurch ist es dann halt wie das halt bei so Ladungen ist, dass die sich gegenseitig anziehen und abstoßen. Und in dem Sinn dann halt andere Moleküle anziehen und dann pappen die dann die Moleküle unter sich durch diese Ladung aneinander. Wie halt so Magnete, wie so ein Elektromagnet quasi. Und diese Kraft, diese intermolekulare Kraft, hält die dann halt so zusammen und deshalb kommt es zu einer Oberflächenspannung und deshalb kann das Wasser quasi über das Glas hinaus halten. Und diese Oberflächenspannung zieht halt die Flüssigkeit bei einer ausreichenden Masse halt, also ausreichende Masse ist halt nicht die Gewichtskraft, sondern halt die Anzahl an Atomen oder Anzahl an Molekülen in dem Fall, die ich habe, dann halt gegen die Schwerkraft aufwärts. Weil die Kraft, also die Ladungskraft der Atome größer ist als die Schwerkraft. Und deshalb können Bäume auch nicht unendlich groß werden, weil irgendwann levelt sich halt die Kraft, also diese Ladungskraft, die das nach oben zieht durch die Kapillaren, und die Gewichtskraft, die es wieder nach unten zieht, logischerweise, weil der Baum ja nach oben wächst und nicht nach unten, dann halt aus. Und deshalb gibt es dann irgendwann dann ein Gleichgewicht. Aber, wie wir jetzt halt schon sehen, nirgendwo in dieser Betrachtung kommt G, also die Erdbeschleunigung, vor. Und deshalb haben sie das dann halt ausprobiert, dann halt in so einem, das kann man sich dann angucken, wie das Experiment aufgebaut ist, aber da wird auf jeden Fall dann Flüssigkeit in eine dünne Kapillare geleitet und dann sieht man so schön, dass sich das halt auch in die dünnen Kanäle reinzieht. Halt nicht nach oben, weil es gibt in der Schwerlosigkeit ja logischerweise kein oben, also so flatschenförmig und nicht halt wie jetzt bei dem Papier in unserem Experiment, das müsste mittlerweile ja dann ziemlich weit nach oben gekrochen sein, sondern halt so flatschenförmig in alle Richtungen gleichermaßen. Und demnach sollte das mit dem Filzstift in der Schwerlosigkeit auch funktionieren. Das Problem ist, du hast in dem Filzstift halt eine Flüssigkeit. Und die würde sich dann halt flatschenförmig quasi durch diese ganzen Filzstiftfaser gleichmäßig halt verteilen durch die Kapillarwirkung. Das heißt, du könntest schreiben, aber du hast halt eine nasse Filzstiftspitze. Und da kriegen die Techniker wieder einen Anfall. Vor allen Dingen, weil es halt dann nicht zwangsläufig vorne an der Spitze haften kann, sondern dann schmiert er halt, könnte er schmieren.
Hm.
Wer hatte das nicht schon mal, dass ihm ein Filzstift ausgelaufen ist?
Ja.
Also nicht das Beste, er würde funktionieren, aber nicht das Beste. Wahrscheinlich könnte man ihn genauso dann, also du könntest ihn halt nicht so technisch entwickeln wie den Kugelschreiber, dass er dann halt quasi schwerelosigkeitssicher ist, weil dieses Prinzip halt in der Schwerelosigkeit genauso funktioniert. Und das kannst du leider nicht betrügen. Du müsstest vielleicht, könntest du es technisch irgendwie möglich machen, dass du so eine Kappe da hast oder weiß ich was, das eine eingebaute Flüssigkeitsabsaugung oder so.
Eingebaute Flüssigkeitsabsaugung.
Aber es wäre nicht einfacher als diesen Weltraumkugelschreiber.
Nee, ich glaube auch, der Aufwand wäre wahrscheinlich relativ identisch.
Aber ich fand gut, dass die ESA das ausprobiert hat und dass man sich da ein Video angucken kann, dass es tatsächlich funktioniert. Weil auch mir hat da beim drüber nachdenken ein bisschen der Kopf wehgetan, weil es einfach diese Kapillarwirkung so bei uns mit der Gravitation oder eben, dass es halt gegen die Gewichtskraft arbeitet, so tief verankert ist, dass es halt wehtut, sich darüber nachzudenken, wie sieht das aus, wenn ich keine Schwerkraft habe. Und das sieht man da halt dann tatsächlich. Also ich musste es gar nicht selber nachgucken, es haben andere Leute für mich getan.
Ja, ist auch sehr schön. Ich bin nur gerade am Überlegen, also kann man eigentlich ja, oder korrigier mich, wenn nicht, eigentlich kann man ja schon die Aussage treffen, dass die Kapillarkraft somit eigentlich besser unter Einfluss der Erdanziehungskraft funktioniert.
Ja, besser ist halt ein
Wert. Oder gerichteter.
Das ist richtig, weil das ist eine Form von, also die Frage ist, was willst du damit erzeugen? Also für einen Baum wäre halt Kapillarwirkung, also wenn ein Baum in der Schwerelosigkeit hängen wäre, wäre das für den halt sehr schlecht, weil
ja.
Es würde sich halt auch in ihm austeilen, aber dann halt so in alle Richtungen. Das Problem ist, der Baum saugt ja mit den Wurzeln quasi das Wasser an und will es nach oben zu den Blättern transportieren. Das würde in der Schwerelosigkeit ja schwieriger funktionieren, weil das halt sich in alle Richtungen gleichermaßen dann austeilt. Aber nach unten soll es sich ja gar nicht mehr austeilen. Wobei das ja der Schwerelosigkeit auch dumm wäre, für den Baum Wurzeln an der einen Ende und Blätter an dem anderen Ende zu haben. Ein kugelförmiger Baum wäre wahrscheinlich in der Schwerelosigkeit cooler, der überall Blätter hätte und überall Wurzeln.
Und wo nimmt das Wasser her?
Von überall.
Na, da könnte man
Du merkst schon, wie blöd die Idee ist, ein Baum im Weltall.
Ja, okay.
Es ist zu kalt.
Jetzt spinnen wir nur rum.
Es ist dunkel, richtig.
Ja. Nee, aber interessant, ja.
Aber das sagt uns halt, dass wir ein physikalisches Limit haben, bis wohin, also wie hoch Bäume werden können. Wobei der momentan begrenzende Faktor halt die Atmosphärenzusammensetzung ist. Früher waren Bäume ja, also wenn ich sage früher, Millionen von Jahren, dann waren Bäume auch größer, weil mehr, da waren die Tiere auch größer, weil das Sauerstoffangebot größer war. Beziehungsweise ja, waren Bäume da größer, als das CO2-Angebot größer war.
Aber Moment, das kannst du dann so ja eigentlich auch nicht sagen, weil die Kapillarkraft bleibt ja unbeeinträchtigt davon und Wasser brauchten damals die Bäume ja auch schon. Deswegen sie wären vielleicht fülliger geworden, aber ja nicht zwangsläufig größer. Also höher,
ja,
nicht
mit größer. Höher, ja. Größer ist so größer.
Quadratisch
wuchtiger. Dem Leben ist das ziemlich egal, wie es aussieht.
Ja, das stimmt.
2 Meter große Libellen hätte ich auch scheiße gefunden. Die gab's aber.
Boah, weil ich stelle mir vor, was die für einen Krach gemacht haben müssen. Wie so ein Hubschrauber.
Ja, war ja keiner da, der ihn gehört hat.
Das stimmt auch wieder.
Keine Nachbarn gibt, die sich drüber beschweren.
Hol mal deine Libelle wieder rein, die macht so einen Krach.
Genau. Das Ordnungsamt war da auch schon.
Das kommt dann auf den Libellen angeflogen.
Ja. Aber hätten wir das auch damit geklärt.
Genau. Gut, dann komme ich jetzt noch zu meinem abschließenden kleinen Thema sozusagen.
Dafür, dass wir heute kürzer werden wollen, sind wir aber nicht sonderlich viel kürzer.
Ja, du laberst zu viel.
Nein. Ja, genau, ich bin das Problem.
Ja, natürlich, werden sonst ich doch nicht. meine Causa Obscura, tödliches Papier. Und zwar war das, eine 44-jährige Frau stellte sich im Krankenhaus beziehungsweise als erstes beim Hausarzt mit Übelkeit, Erbrechen, Muskelschmerzen und Fieber vor Und der Hausarzt überwies sie dann, weil es ihr so schlecht ging, sofort ins Krankenhaus und am Ende verstarb die Patientin sogar.
Oh.
Prinzipiell war das, also mein prinzipiell ein Verlauf, der theoretisch halt einfach so kommen kann. Das Problem war nur, dass 44 Jahre ist halt noch nicht wirklich alt. Und die Patientin war bis auf einen leichten Bluthochdruck, der mit Hydrochlortiazid, kurz HCT, einem milden, wassertreibenden Medikament und eine Hypothyreose, also eine Schilddrüsenunterfunktion, die mit Levothyroxin behandelt wurde, war die Patientin gesund und nahm auch keine sonstigen Medikamente. Zusätzlich gab sie allerdings dann bei Aufnahme im Krankenhaus noch an, wegen den Muskelschmerzen, die sie hatte, noch zusätzlich 6 Tabletten Paracetamol 325 Milligramm und 2 Tabletten Ibuprofen 400 Milligramm eingenommen zu haben. Was prinzipiell schon mal nicht so der Burner ist, weil 6 Tabletten 325 Milligramm Paracetamol auf einmal können die Leber zumindest schon mal ein bisschen beleidigt machen, sagen wir mal so. Man soll ja auch nicht mehr als maximal 3 Gramm am Tag davon nehmen. Und als Einmaldosis ist es halt schon ein ordentlicher Wemser, sag ich mal. Und sonst, also Drogenkonsum, Zigarettenkonsum und Alkohol nur gelegentlich, sag ich mal, in normalen Maßen. Und wie gesagt, Drogen, Zigarettenkonsum wurde verneint. Und beim Hausarzt ist noch aufgefallen, dass sie einen sehr niedrigen Blutdruck hatte für ihre Verhältnisse. Gut, die Patienten waren auf jeden Fall im Krankenhaus. Dort haben die dann natürlich, was man im Prinzip ja immer bekommt, wenn man im Krankenhaus ist, erstmal eine Blutabnahme gemacht. Da fiel auf, dass die Leberwerte exorbitant erhöht waren. Ein Leberwert ist das AST, das war bei 7565 und das ALT war bei 4891. Und die haben beide, je nach Laborreferenzwert und nach Geschlecht ist es ein bisschen unterschiedlich, wo da der oberste Wert liegt, aber so zwischen 40 bis 50 normalerweise.
Toll, Zahlen.
Genau, also das,
okay.
Das AST war um mehr als das Hundertfache erhöht und das ALT fast um das Hundertfache, sage ich mal.
Das ist schlecht, nehme ich an.
Genau, das ist sehr schlecht. Und was auch noch aufgefallen ist, der INR, das ist ein Wert für die Blutgerinnung, der war bei 1,8, der sollte normalerweise bei 1,0 sein ungefähr. Und die Niere hat auch die Grätsche gemacht.
Weißt du, bei so Zahlen finde ich jetzt immer ein bisschen, ich weiß ja nicht, wie progressiv da die Skalen sind oder sowas. Es kann ja sein, dass das Hundertfache erhöht immer noch quasi so, ja,
die Skala ist einfach gut. Du hast eher kleine Skalen in der Medizin.
Ihr habt halt keine Einheiten.
Ja doch, Units pro Liter.
Ja toll, danke. Das ist genauso wie letztes Mal mit den Parts per Million da mit Mikroplastik in Babynahrung.
Ja gut, das war ja wirklich ein bisschen komisch.
Und ja okay, also halten wir fest, wenn da eine Zahl um das Hundertfache erhöht ist, ist es nicht gesund.
Genau. Also es war auf jeden Fall ein Zeichen halt für ein akutes Leberversagen, diese Werte. Und auch noch da drauf gesetzt ein akutes Nierenversagen bei einer sonst gesunden Patientin. Akutes Leberversagen, also es war auch eine Vietnamesin, glaube ich. Und in Vietnam oder dem südostasiatischen Raum sind halt die ganzen Leberentzündungen, also Hepatitis B, C, A und so weiter, relativ weit verbreitet. Und die können halt auch schon mal so ein Leberversagen machen, wenn man da halt einfach einen fulminanten Verlauf hat. Die ganzen Antikörper darauf waren aber alle negativ, auch noch für sonstige Infektionskrankheiten, die sowas auslesen können. Man hat auf jeden Fall relativ viel und lange da rumdiagnostiziert, ohne wirklich einen wegweisenden Befund zu haben.
Und rumdiagnostiziert?
Ja, Diagnosen sind ja immer nach dem Ausschlussprinzip. Du denkst an irgendwas, testest das und wenn es das nicht ist, musst du deinen nächsten Gedanken testen. Und alle Sachen, die es auf jeden Fall, sage ich mal, zumindest auch so einen mehr oder weniger schlagartigen Verlauf begründen könnten, waren halt unauffällig. Also die Patientin wurde dann vom Allgemeinzustand immer schlechter und wurde auf die Intensivstation verlegt. Als dann die Familienangehörigen da waren und die Ärzte die Familienangehörigen befragt haben, ob die irgendwelchen Sachen ausgesetzt waren, irgendwie Giften oder sonstigen, erwähnte der Sohn, dass diese Frau täglich ein Zeremonialpapier, sogenanntes Joss-Paper, verbrannt hat und sich daraus dann einen Tee zubereitet hat. Das ist irgendwie dort so ein Ritual anscheinend. Also ich kenne das nicht, muss ich gestehen, aber ist da mehr oder weniger durchaus üblicher Gebrauch. Problem ist, dieses Joss-Papier wird, also was erstmal unproblematisch ist, ist meistens basierend auf Bambus oder Reispapier. Das ist ja ungefährlich. Aber es wird eben noch zusätzlich mit Metallfolie oder Tusche verziert. Und da war dann eben das Problem, man hat dann dieses Joss-Papier, was die Patientin da eben täglich zu sich genommen hat, untersucht. Und in den Verzierungen auf dem Papier hat man festgestellt, dass erhöhte Quecksilber-, Kupfer-, Arsen- und Eisenwerte festzustellen waren. Daraufhin hat man natürlich das Blut untersucht noch auf eben die entsprechenden Schwermetalle. Und da hat man festgestellt, der Quecksilberspiegel lag bei 12 Mikrogramm pro Liter und der Arsenspiegel war bei 5,3 Mikrogramm pro Liter. Sind wieder Zahlen. Normalerweise sollten die im Prinzip nicht nachweisbar sein, beziehungsweise viel, viel geringer.
Das kann ich mir vorstellen, dass Arsen und Quecksilber nicht so eine gute Sache sind.
Ja, und auf jeden Fall war es dann so, dass die Patientin immer schlechter wurde. Irgendwann hat dann die Gehirnfunktion ausgesetzt, weil die Leber ja auch eine sehr große entgiftende Funktion hat im Körper. Und diese ganzen Giftstoffe haben letztendlich dazu geführt, dass das Gehirn irgendwann ausgestiegen ist. Und dann wurde die Patientin innerhalb von 2 Tagen für Hirntod erklärt. Und letztendlich war dann die, bei der anschließenden Autopsie hatte sich halt gezeigt, eine akute Leberentzündung mit abgestorbenem Lebergewebe und Verfettung und so weiter. Und letztendlich wurden noch Proben aus der Leber genommen und die Diagnose gestellt, dass aufgrund dieser chronischen Belastung mit Quecksilber und Arsen war halt die Leber einfach schon stark vorgeschädigt und tatsächlich diese zwar, sage ich mal, grenzwertig hohe, aber noch nicht zwangsläufig tödliche Dosis Paracetamol dann zu einem Organversagen geführt hat.
Oh.
Ja.
Nicht gut.
Also kein Papier verbrennen und daraus ein Tee brühen.
Ja, okay. Okay, nehm ich mit.
Sehr schön.
Ich hätte jetzt gesagt, die Erkenntnis ist, kein Paracetamol nehmen.
Nicht zu viel zumindest, sagen wir so.
Jetzt kommt
und
wieder.
Nicht, wenn du gesoffen hast. Ja.
Ja, aber kein verbranntes Papier trinken. Okay, okay. Ja, verrückt, aber wie das halt immer wieder, das ist, scheint ja anscheinend der Trend bei Causa Obscura zu sein, dass die Kreuzwirkung oder die Verbindungen zwischen einzelnen Wirkmechanismen so arg verschachtelt sind, dass du halt bei den meisten Sachen halt nicht weißt, wenn du quasi einen Dominostein, das ist ja quasi, wenn du hier auf dem Tisch einen Dominostein umschlägst und auf einmal fällt im in China ein Sack Reis um oder so, ne?
Genau. Das sind halt alles so ein bisschen, sag ich mal, Dr. House-Fälle nur in echt.
Ja gut, ne? Aber das haben wir eigentlich immer, also ich habe das immer schon befürchtet, dass das von Dr. House gar nicht mal so abartig ist, wie sie das immer dann darstellen. Vielleicht in der Intensität, also dass da alle 5 Minuten so ein Fall reinkommt, der nicht lösbar ist. Aber das ist sicher, der menschliche Körper ist halt schon kompliziert.
Oh ja.
Das ist mir jetzt hier öfters auch schon aufgefallen, wenn du dann einfach sagst, ja, keine Ahnung, wir haben jetzt den einen Mechanismus hier aufgedeckt, aber wie es weitergeht, keine Ahnung.
Tja.
Ihr managt Blackboxen.
Ja, ist zum Großteil wirklich so.
Ja.
Wir drücken ein Knöpfchen und gucken, was passiert.
Ja, tatsächlich. Das ist ein bisschen erschreckend, aber gut, solange es funktioniert, halbwegs. Ja. Ja, hilft ja nichts. Ihr arbeitet dran.
Genau. Was hast du heute Schönes gelernt?
Ah, oh, danke, ich wollte es gerade auch sagen. ja, das habe ich gelernt. Ich bin noch überlegen, ob ich das mit dem Impfstoff am Anfang mitnehme, aber das war mir ja auch klar. Ich hatte ja auch genug dafür. Aber ja, dass Ninja-Sterne tatsächlich auch was Gutes tun können. Eigentlich sollen sie dich ja umbringen, dann könnten sie dich retten, wahrscheinlich. Ja, und dass ich kein verbranntes Papier trinken darf.
Ja gut, das habe ich dir ja eben nochmal schön kondensiert dargereicht, diese Schlussfolgerung.
Diese ja, aber das ist ja de facto die Schlussfolgerung. Ne?
Ja.
Also,
ja, was hab...
Und du nimmst mit,
genau, was ich gelernt habe...
Dass du mich in Rennauto setzt.
Was ich gelernt habe ist, es gibt jetzt nur noch 27 Antonov 124, die ihr Unwesen in der Luft treiben.
Unwesen.
dass die Renningenieure in sag ich mal sämtlichen höherklassigen oder höchstklassigen Rennserien Meister darin sind, das nicht zwischen den Zeilen zu lesen und das nicht geschriebene wahr werden zu lassen. Und dass tatsächlich Filzstifte in Schwerelosigkeit wahrscheinlich funktionieren würden, aber nicht ganz so gut wie erhofft haben und dass die Kapillarkraft nicht vollkommen unbeeindruckt bleibt von der Erdanziehungskraft.
Ja, okay. Ja, ist das ja. So. Erst dessen, wenn du das mitnimmst.
Wenn ihr das mitnimmst, okay. Dann sagst du nichts gegen.
Nein, wieso sollte ich auch? Also.
Gut.
Ja.
Ja, wir wollten eigentlich eine etwas kürzere Folge machen. So viel kürzer ist jetzt tatsächlich gar nicht mal geworden, sehe ich.
Viertelstunde haben wir gespart.
Genau, aber prinzipiell, ich glaube, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt, prinzipiell wollten wir jetzt eigentlich unsere Folgen etwas kürzer werden lassen, eher so Richtung eine Stunde bis anderthalb, in dem dann jeder nur noch ein Thema hat und halt noch so ein bisschen Klamauk drumherum, sage ich mal, aus dem entsprechenden Fachbereich.
Und wir arbeiten dran.
Genau, also wir wollen unsere Folgen etwas kürzer und hörbarer damit machen.
Wir sind noch so sehr hörbar.
Gut.
Dann bringe ich uns jetzt noch raus.
Dass du uns jetzt noch ins restliche Wochenende beziehungsweise in die neue Woche schicken.
Yay! Yeah. Es ist auch diesmal ganz kurz und schmerzlos. Was essen Wissenschaftler zum Frühstück?
Ich hab das ja in unseren Shownotes jetzt schon gelesen. Ich habe mir schon einen halben Nachmittag die halbe Aufnahme darüber in den Kopf zerbrochen, was man da als kluge Antwort bringt. Ich habe keine Ahnung.
Ein wissenschaftlich belegtes Brötchen.
Oh Mann.
Ich musste lachen.
Ja, das ist echt... Ich habe die ganze Zeit überlegt, so, was für Nahrungsmittel gibt es, die irgendwie wissenschaftlich klingen oder so. Ja, viel zu kompliziert gedacht.
Ja.
War ja klar. Gut, dann war es das mal wieder für diese Folge. Ich danke dir recht herzlich für deine Beiträge. Wünsche dir noch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche. Wir hören uns wieder in 2 Wochen und da fällt mir gerade mit brennenden Augen und Ohren ein, dass unsere nächste Folge ja unsere Jubiläumsfolge ist.
Mhm.
Für das einjährige Bestehen. Nicht nur Folge 25, sondern wie gesagt einjähriges Bestehen. Und wie war es jetzt eigentlich? Wir hatten mal überlegt gehabt, ob wir die Folge nicht eventuell als Livestream auch streamen wollen. Also klar, wir nehmen die normal auf, aber wir hatten überlegt, ob wir die auch noch als Livestream auf Twitch oder so machen sollen, weil du irgendwelche fancy Experimente dir, glaube ich, ausgedacht hattest oder, sag ich mal, parat hättest, die man dafür nutzen könnte, dann für diese Special-Folge. Aber da das natürlich für uns beide mehr Aufwand bedeuten würde, so eine Stream-Folge zu machen.
Gala zu planen.
Genau, so eine Gala zu planen. Wären wir dann natürlich ein bisschen auf das Feedback von unseren Hörern angewiesen, was bisher eher gering war. Und deswegen haben wir uns überlegt, sollten tatsächlich sich Leute diese Folge dann eben, also die diese Folge sich anhören, Interesse daran haben, uns bei einem Livestream auf Twitch zuzugucken, wie wir eine Folge aufnehmen und irgendwelche fancy Experimente dabei machen, dann brauchen wir diesmal wirklich Feedback, weil wenn wir kein Feedback kriegen, machen wir einfach eine normale Folge. Punkt.
Das hast du sehr schön gesagt.
Und jetzt, genau, nochmal neues Ende. Schöne 2 Wochen. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.